auch drücken. Alles scharf geschaltet. Oh, dieser Popschutz ist doch nicht der beste. Ich habe so ein Ding hier. Cool, ne?
Hast du das nicht schon immer?
Nee, ich hatte vorher immer so einen nervigen Mikrofonständer und das war immer nervig. Egal, legen wir los.
Audiophil, der HörerInnen-Podcast. Hören, verstehen, verzweifeln.
Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Audiophil, denn wir können es jetzt schon sagen, es ist die erste Ausgabe, in der wir alle drei komplett unvorbereitet sind. Niemand hat was mitgebracht, alle sind im Stress.
Das stimmt, ich habe was mitgebracht.
Ich wollte es gerade sagen.
Christiane, Applaus. Nein, es wird keine Applausfolge diesmal. Nein. Wir müssen vorwärts machen, denn wir haben viel zu tun, viel Feedback. Viele neue Podcasts, ganz viel heißer neuer Scheiß. Keine Ahnung.
Ja?
Ich weiß nicht, ich wollte motiviert werden. Ich bin in Wirklichkeit total müde und habe 5 Stunden geschlafen. Ja. Weil ich habe beim Bauhaus Holz bestellt für meinen Ofen im Atelier und die haben gesagt, wir liefern ab 7 Uhr morgens. Oh. Und da wollte ich mir nicht die Blöße eines Künstlers geben, der angerufen wird, wo sind Sie? Und bin echt ganz früh aufgestanden.
Und Sie kamen natürlich erst ganz spät, oder?
22:30.
Konntest du denn da noch schlafen?
Nee.
Ach stimmt, da ist dann kalt und so, ne? Das ist, ja,
ja, nee, hätte ich schon, aber ich hatte zu tun. Ich habe gemalt und gemacht und getan und eingepackt. Ja.
Das hört sich doch so gut an, malen und einpacken.
Ja,
hört sich sehr gut. Nach einem Corona-Gewinner an, würde ich sagen.
Eine Win-Win-Win-Corona-Situation. Ja, ich war ja auf einer Messe in Frankfurt, auf einer Kunstmesse. Da kommen ja normalerweise 10.000 Leute in 4 Tagen. Da waren nur 1.000 da, weil sich niemand kurz vom Lockdown herausgetraut hat. Ich wäre auch nicht hingefahren, aber ich habe es vor einem halben Jahr gebucht und da wusste ja keiner, dass am nächsten Tag Lockdown ist.
Aber war es dann trotzdem ganz nett?
Ja, wie messen halt so sind, man sitzt so rum. Ich habe viel im Computer dann gearbeitet.
Ist das doch so, dass wenn man dann da, also du bist nicht die ganze Zeit beschäftigt dann mit irgendwelchen Leuten, die dich volllabern. Na gut, wenn eh nur wenig Leute kommen.
Normalerweise schon, aber es waren ja wenig da. Normalerweise kommen ganz viele Leute fragen, können sie davon leben? Ist aber teuer.
Nee, ich gehe zum Messer aus Hobby. Ja.
Ach, war trotzdem lustig. Näher werde ich im Urlaub nie wieder kommen. Ich habe im Hotel gewohnt, direkt mit dem Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Habe abends in der Hotelbar gesessen, bevor sie zugemacht und dachte, näher wirst du im Urlaub im nächsten Jahr nicht kommen. Und hab's dann genossen.
Meinst du, nächstes Jahr gibt's keinen Urlaub? Immer noch nicht? Ich würde ja gerne, ne? So jetzt, ich kann mir endlich mal leisten, in Urlaub zu fahren und jetzt, toll.
Warum kannst du das leisten? Bist du jetzt dick im Geschäft?
Ja, doch. Ja. Kann man so sagen. Also, was heißt dick im Geschäft, ne? Aber ich habe auf jeden Fall das erste Mal in meinem Leben, lebe ich nicht im Dispo. So, und das ist doch schon mal was mit 33.
Sehr gut. Hatte ich deine Bank angerufen, ob was passiert wäre?
Nee, das nicht.
Blumenstrauß?
So viel ist es dann ja auch nicht. Nee, ist ja auch nicht so, als würde ich nicht gerne Geld ausgeben. Und ich natürlich auch investieren muss.
Ja, aber gut. Ich habe gehört, du arbeitest jetzt für Spotify, für die ganz Großen.
Ja, für alle, ne? Tatsächlich. Also jetzt habe ich alle durch. Außer, nee, diese komische RTL Now oder wie das heißt, gibt's ja noch, ne?
Ja, die melden sich nächste Woche.
Die machen, glaube ich. Aber ich habe ja auch nicht direkt so, wie gesagt, ich habe ja nichts mit Spotify zu tun dann, ne? Ich arbeite halt für Produktionsfirmen. Und da habe ich jetzt so 4, 5 Stück. Spotify mache ich tatsächlich gerade was. Die machen ja jetzt diese Daily Drive Playlisten irgendwie so, ne? Und das sind dann immer so, das ist halt kein Podcast, ne? Ist so ein 5 Minuten Audio Format im Prinzip. So ein Wissensvermittlungsding im Prinzip, vielmehr, ich weiß nicht, ich sag mal lieber
nicht. Erklär mal für die, die es nicht kennen, was dieses Daily Podcast
ist. Genau. Spotify macht im Prinzip Radio, personalisiertes Radio, wenn man so will. Das heißt, der Algorithmus, wenn man jetzt Spotify-User schon länger ist, kennt einen dann ja musikalisch doch schon ziemlich gut so. Und dann gibt's zwischendurch halt immer so kleine Podcast-Formate. Ja, ich würde es halt auch nicht Podcast nennen, sondern so kleine Audioformate wie, was weiß ich, Tagesschau in 100 Sekunden oder dann halt dieses Ding, was ich da gerade mache, ist so ein Random Facts, ne, von Feminismus bis wie halte ich mein Basilikum frisch, in 5 Minuten erklärt. und gebaut. Also im Prinzip das, was Dirk gemacht hat, ja, haben sie sich mal bedient, ne, würde ich sagen. So ein bisschen so in diese Richtung, ne? Genau, dann halt, also schon ein bisschen anders vom Produktionsstil, natürlich anders, sind irgendwie O-Töne drin und es ist alles ein bisschen, ne, steckt halt Geld hinter, so, ne? Ja, und das ist irgendwie mit 5, und das ist auch echt ganz schön anstrengend, muss ich sagen, weil da merkt man dann, dass das dann auch, so sehr ich das natürlich jetzt schätze alles und dass ich das machen kann und so und irgendwie von Audiozeug leben kann, ist es dann halt doch Arbeit einfach, ne? So, und da sind dann auch straffe Zeitpläne irgendwie. Jetzt musste ich 15 Folgen in 3 Tagen machen, das war schon Action. So, ne, mit Sounddesign ansetzen, auch wenn das immer nur so 5 bis 10 Minuten sind, aber trotzdem immer wieder so ein Projekt aufrollen und immer wieder neu aufrollen und dann sind die Influencer uns zufrieden und pissen sich an und weiß ich nicht was alles. Also es ist...
Joscha?
Viel mehr sage ich jetzt lieber nicht, nachher verplapper ich mich noch über meine...
Kannst uns hinterher erzählen.
Du brauchst einen Subunternehmer, Joscha. Du bist ja selber schon Subunternehmer, du brauchst, musst das an die Nächsten weitergeben.
Tatsächlich, ja.
Damit kannst du irgendwann 100 Podcast-Folgen am Tag schneiden.
Ja, vor allem so früher oder später. Zumindestens, dass man so Leute vielleicht nochmal hat, die so Säuberungsschnitt oder so machen. Ne? So Handwerkszeug irgendwie. Aber das ist jetzt ja auch erstmal, ne? Ey, ich mach das jetzt 2 Monate irgendwie so von daher. Ganz entspannt. Und locker
mir weg. Mir drängt sich eine Frage auf, die, ja, glaube ich, jetzt alle, die uns jetzt gerade hören, interessiert, Joscha, zu diesem Thema. Wie halte ich denn jetzt mein Basilikum frisch?
Was war denn das nochmal? Oh Gott.
Nicht kaufen wahrscheinlich, ne?
Erst gar, ja,
nicht,
also diese Dinger sind auf jeden Fall wohl schwierig, diese Supermarkt-Dinger. Aber das weiß man doch auch eigentlich so, oder? Also die haben ja eigentlich zu wenig Platz. Da sind viel zu viele von diesen... Wie nennt man das dann? Da ist zu viel Basilikum in zu wenig Topf eingepflanzt eigentlich. Und das geht halt einmal schön auf so und so kann man das dann irgendwie, ich glaube, man soll die dann teilen, irgendwie so einen pflegen. Ich glaube, man muss den einfach nur lieb haben, dann funktioniert das schon. Sag ich jetzt mal.
Also so. Ich mache das anders. Ich kaufe mir so ein Ding und koche dann halt in der Zeit viel mit Basilikum, dass es schnell abgeerntet ist.
Und
dass
ich
es nicht irgendwie länger aufbewahren muss.
Ach, ja, aber es geht ja eher darum, den vielleicht, also... dass man den nicht nur einmal nutzt, sondern mehrfach nutzen kann vielleicht.
Ja, sehe ich ein. Ich will damit nur sagen, es gibt da mehrere Use Cases.
Sicherlich, ja, auf jeden Fall.
Also ich kaufe den immer und schmeiße den nach einer Woche weg.
Ja?
Nein. Ich kaufe ihn früher mal ein, den mache ich den Ballen locker, pflanze ihn ein, dünge ihn und dann habe ich das ganze Jahr Basilikum. So groß.
Ja. So, Basilikum ist ja, glaube ich, auch relativ resistent, so, ne?
Ja, wenig gießen. Trick, man denkt immer, ja, viel gießen, nein, wenig gießen.
Ja, genau.
Herzlich willkommen beim Basilikum-Podcast, dem ersten Balkon-Basilikum-Podcast, der, ja, sich nur mit Basilikumsorten beschäftigt. Wie viele Basilikumsorten gibt es auf der Welt?
Keine Ahnung, viele wahrscheinlich.
Bestimmt.
Also so 4, 5 wüsste ich jetzt irgendwie, ne? Es gibt so diesen Thai-Basilikum, ne? Dann gibt es diesen rot-lilanen, ist das der? Nee. Das, nee, ist, glaube ich, auch noch. Ich glaube, der ist sehr resistent, sehr Wasser. Obwohl, dann sind es doch nur 3, die mir jetzt so spontan einfallen. Doch, dann gibt es natürlich diesen italienischen Genovesa. Und die gibt's dann ja auch nochmal in verschiedensten Arten irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall genug. Wir können alle genug Pesto essen, wenn wir wollen. Oder sonst was mit Basilikum. Ja. Und Kinderpodcast mache ich. Und das ist wirklich richtig cool. Das ist auf jeden Fall das Coolste, was ich und Schönste und Lustigste, was ich bisher gemacht habe. Ich glaube, ich habe selten noch nie so viel gelacht bei der Arbeit.
Ist der mit Kindern oder für Kinder?
Nee, für Kinder. Ist ein Wissenspodcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Ein Ableger, ich habe davor so ein Beats and Bones heißt das, beziehungsweise mache ich das auch immer noch, ist auch so vom Naturkunde ein Podcast, Naturkundemuseum ein Podcast und das ist so ein Kinderableger, also 15 bis 20 Minuten geht so eine Folge, sind jetzt die ersten beiden rausgekommen, dafür habe ich extra mal kurz Instagram wieder installiert und das ist furchtbar, ich war echt geschockt, da habe ich es direkt wieder gelöscht. Ich hätte nämlich schon fast wieder was gekauft. Scheiß Werbung. wie auch immer, zurück zum Kinderpodcast. Genau, und ist ja so Wissensvermittlung. Und ist auch wirklich ein Podcast. Es ist RSS, es ist offen. Jeder kann das überall hören, wo man möchte. Und das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man da sehr gut mit Musik und cool auch mit so gezupften Streichern und sowas alles so ein bisschen lustig, niedlich machen kann irgendwie und dann irgendwelche Dinosaurier-Sounds und Schweinegeräusche und sonst was machen muss. Also so im Film nennt man das Mickey-Mousing, ne? Vom, so daher kommt das im Prinzip früher, ne? So wenn dann irgendwas umfällt, dann machst du bump, bump und solche, so ein Zeug halt. Und das ist schon ziemlich spaßig, muss ich sagen. Genau. Cool. Ja. Und noch so ein paar andere Sachen. Aber ich muss jetzt auch nicht über irgendwie alle.
Du bist ausgelastet jetzt.
Ich bin ja sehr ausgelastet, ja.
Bist du froh, dass du jetzt hauptberuflich Podcaster, Produzent bist?
Ja, voll.
Tonproduzent?
Klar.
Sehr gut.
Auf jeden Fall ist das Beste. Ich habe mich lange in meinem, also echt jetzt lange nicht mehr so gut gefühlt, so wie in den letzten paar Wochen. Auch wenn es echt anstrengend ist, ne, und ich auch wenig zum Podcast hören komme. So, weil wenn ich dann halt hier 8 bis 10 Stunden sitze und Gelaber höre, dann höre ich einfach jetzt abends wieder sehr viel Musik. Das ist wieder was anderes Gutes. Und kann jetzt abends aber mich oft nicht mehr hinsetzen und Podcast hören.
Aber du weißt jetzt, dass du jetzt quasi die nächste, als größter Profiteur der Subscribe, die nächste eigentlich hauptberuflich organisieren musst, ne? Weil niemand hat von dieser Veranstaltung so profitiert wie du.
Das stimmt allerdings wahrscheinlich. So, obwohl, das kann man natürlich nicht, kann man natürlich auch nicht so sagen, ne? Was ist schon Profit? Also finanziell vielleicht, aber es gibt ja auch emotionalen Profit, Danny.
Ja, aber ich denke, dir geht's
gut. Wir haben
gut.
Zum Beispiel einen Podcast gemacht. Ja gut, da bin ich auch dabei, ne?
Ja, wir werden eine goldene Starte von dir richten irgendwann. Heißt, wo ist eigentlich der Joscha? Und dann heißt, der war schon Jahre nicht mehr hier. Der ist jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel, die er gekauft hat.
Und sitzt da vorm Displays.
Genau, bist du reich, dass du einmal im Monat so 3 Klicks macht, um irgendeinen Podcast abzumischen. Hauptsache, die dürfen deinen Namen drunter schreiben als Produzent. So wird's enden.
Ja. Ah, ich habe mir einen Stuhl gekauft jetzt, gestern Nacht.
Ein Stuhl?
Ja, ich dachte, ich brauche irgendwie echt einen vernünftigen, wenn man hier so viel sitzt, dann ich habe so einen komischen, siehst du, der quietscht sogar so, den ich jetzt noch habe.
Dann kannst du Soundeffekte machen.
Ja, aber Rücken ist halt auch ganz cool eigentlich.
Der krumme Rücken-Podcast.
Ja, genau, das musste, glaube ich, mal sein. Ein vernünftiger Bürostuhl.
Und noch einen Brille hast du.
Nee, noch nicht.
Echt nicht? Es die sieht voll noch, anders
es
aus.
Es ist interessant, lustig. Nee, ich sehe mega bleich aus. Das liegt von den Displays.
Das liegt an deinem Gesicht, so siehst du immer aus.
Nee, die Brille ist noch die alte. Aber ich habe eine neue bestellt. 75% Rabattgutschein bei Apollo oder so habe ich vom Kumpel gekriegt. Krass, ne?
Nicht schlecht, ja. Da kann man mal zugreifen.
Ja, dachte ich mir auch. Und jetzt mit Blaufilter, auch wegen Display und so. Das ist hier so ein komisches Billig-China Mr. Specs-Ding für, weiß ich nicht was.
Ach, ich dachte, du hast eine Ray-Ban. Gibt ein Ray-Ban-Modell.
Was ja, die sind, das ist ja so ein Standard. Das Modell gibt es ja mehr oder weniger seit den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen.
Ja, eben. Ja.
Und ja. Nee, das ist China-Ware hier.
Also.
China. Aber funktioniert auch, ey, dafür irgendwie. Ich weiß nicht, die war echt nicht teuer. 120 Euro oder so. Lassen wir mal diese ganzen Arbeitsbedingungssachen beiseite und so weiter. Aber letztendlich, also die hat mir jetzt auch 2-3 Jahre oder so, habe ich die. Geht. Funktioniert alles. Ja, genau. Viel Musik habe ich echt entdeckt. Ich habe lange nicht mehr so viel neue Musik entdeckt.
Hau mal raus.
Also diese, was ich dir ja schon geschickt habe, diese Julia Jacqueline fand ich wirklich ganz gut, obwohl das vom letzten Jahr war. Das habe ich irgendwie, wo wir wieder bei Algorithmen sind, weil ich hatte auch das Ding da von Dirk und Sandro gehört, den Podcast. Da haben die ja über Podcasts gesprochen auch. Und die waren so Algorithmenfeinde. So ein bisschen. Und ich profitiere, also musikalisch finde ich, funktioniert das einfach total gut. So, und da habe ich auf jeden Fall Julia Jacqueline, kann ich nur empfehlen, packe ich auf jeden Fall auch in die Playlist. Es gibt 2 Tracks davon, die sind wirklich ganz großartig. Auch live gibt's da ein, weiß ich nicht, KCRW oder sonst irgendwas. Was haben wir noch? Jeff Tweedy, hat ein Corona- oder Quarantäne-Album rausgebracht. Der hat sich mit seinen beiden Söhnen zusammengesetzt und die haben einfach ein Album gemacht. Können sich natürlich auch leisten, das zu tun, aber das gefällt mir wirklich sehr gut auch. Ist schön für den Herbst, sehr ruhig und trotzdem irgendwie schöne Gitarren drin. Genau, ich hatte noch so ein paar Sachen. Gott. Genau, Kevin Morby, das neue Kevin Morby-Album ist auch, Sundowner heißt es, auch ganz großartig. Wer Kevin Morby nicht kennt, sollte sich das mal anhören oder unsere wunderbare Playlist benutzen, wo das dann alles jeweils zwei Tracks eingefügt werden.
Richtig, ich kenne den auch nicht. Was macht er denn für Musik?
Ach so, du kennst den gar nicht. Ein bisschen so in diese Amerikaner-Richtung.
Ach so.
Also so auch so, ne?
Okay.
Wieso schlage ich das denn vor?
Reicht mir.
Also so, ja, so ganz entspannte Gitarrenmusik, aber sehr entspannt. Aber könnte dir, glaube ich, auch teilweise gefallen. Also es ist nicht alles, ist nicht so harter Country oder sowas, ne? Ja. Ja, cool. Und noch so einiges anderes, auch altes Zeug wieder. Ich habe irgendwie viel, viel alte Musik gehört. PJ Harvey habe ich irgendwie für mich wieder entdeckt, die ich immer so von meinen Eltern noch im Hinterkopf hatte. Da gab es so einen Tom York-Track, den haben wir früher da mit Tom York zusammen, den hatte ich irgendwie, habe ich sofort an unsere Küche früher gedacht. Ja, das ist musikalisch so passiert. Viel entdeckt und noch irgendwie, ich will das jetzt nicht alles nennen oder ich kann das jetzt auch gerade nicht alles nennen, sonst wird das hier noch ein Musikpodcast, den man jetzt ja über Spotify theoretisch wahrscheinlich machen kann, ne?
Kann man das auch in Deutschland?
Weil ich noch dachte, Deutschland nicht, noch nicht. Ja, aber das wird ja kommen.
Ja, drop mal die News für die Leute, die es nicht gehört haben.
Okay, Spotify, wir haben ja eben schon mal kurz über dieses Playlist-Modell geredet und Spotify lässt einen im Prinzip, ich glaube, das geht dann über Anchor, das ist ja die Plattform von denen, ne, diese Podcast-Plattform, lässt einen quasi Podcast-Playlists generieren, indem man quasi 3 Minuten redet. Das ist dann ein Track in der Playlist. Und dann kommt, entsprechend kann man halt einfach sich dem Musikcontent, den Spotify halt zur Verfügung stellt, bedienen. Und der kommt dann halt in der Playlist vor, so gesehen. Also es ist nicht integriert, wäre natürlich cooler, dass man das irgendwie so reinfaden könnte und so. Aber klar, ist halt Spotify, ne, kann man auch sagen, ja, aber letztendlich gibt's halt auch trotzdem einfach keine andere Möglichkeit für jemanden, der jetzt nicht Lust hat, GEMA, GVL und noch irgendwie Lizenzrechte mit Labels abzuklären, irgendwie musikalisch zu irgendwelchen Musiksachen was zu sagen, finde ich, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ne?
Ja. Finde ich auch, ja. Also es ist die einzig realistische Möglichkeit, sowas zu machen hier bei uns. Problem ist halt, dass du dann nur bei Spotify bist, ne?
Andererseits haben natürlich auch viele, die Musik hören, einfach dann doch Spotify, ne? Aber klar, nee, manche nutzen auch Deezer und weiß nicht was. Klar, also ich verstehe dieses Grundproblem natürlich auch, ne? So, es ist irgendwie doof. Aber ja, was willst du machen?
Ja, ja.
So. Kannst höchstens noch irgendwie gucken, dass man mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so, aber da kommt man ja auch nicht dran. Da musst du dann auch schon irgendwie so ein professionelles Level haben, dass du dich da irgendwie reinfuchsen kannst. Und auch die haben es total schwierig, wie ich das jetzt so gerade mitkriege, weil die Strukturen da halt auch so festgefahren sind, ne? So, wenn dann da Musiksendungen sind, sind es doch irgendwelche alten, weißen Musikredakteure, die halt da irgendwas machen. So wie ich es gehört habe zumindest. Ich höre ja so auch kein Radio dann. Ja, genau, ganz spannend eigentlich. Also es passiert da gerade sehr viel und Spotify baut natürlich aus, ne? So, das merkt man dann schon, dass die da echt den Markt dominieren wollen, ne? Was ich jetzt auch nicht so super cool finde. Andererseits ist mir jetzt auch aufgefallen, ich kann ja momentan nicht so viel hören, aber ich gucke doch immer, was so Neues ist, dass die auch immer mehr Sachen machen, die erst kurzzeitig exklusiv sind und dann offen verwertet werden. Also, dass dann irgendwie über RSS freigeschaltet werden. Gerade wenn die mit größeren Produktionsfirmen zusammenarbeiten. Ich gehe mal davon aus, so, also im US-amerikanischen Bereich zumindest. Ich gehe mal fast davon aus, dass die da auch einfach ein bisschen Druck machen und sagen, nee, wir wollen das aber dann schon so haben und Spotify dann da klein beigibt. Was ich dann wieder okay finde, weil dann hast du, wo ich sage, gut, ne, dann finanziert Spotify das, dafür können sie das irgendwie 2 Monate exklusiv haben und dann gibt's das halt für jeden irgendwie über RSS-Feeds zu hören. Ja, das finde ich grundsätzlich okay. Aber ja, die geben auf jeden Fall Gas und investieren auch in Deutschland. Also ich kann nur jedem empfehlen, oder was heißt empfehlen, wenn man da Bock drauf hat, es werden viele Autoren gesucht. Es werden viele Leute wie ich gesucht. Also immer mal wieder so, wenn man da wirklich Motivation hat und Interesse dran hat. Vorteil ist, wenn man jetzt nicht nur sich mit Technik auskennt, sondern tatsächlich auch irgendwie musikalisches Verständnis ist, glaube ich, schon ganz gut. Man muss gar nicht unbedingt so wie ich jetzt auch selber komponieren können, weil das mache ich ja auch eher seltener bei den Sachen, sondern ich bediene mich da aus Libraries, aber natürlich einfach so ein Verstehen, wie Musik funktioniert, emotional und situationsbedingt irgendwie, ne? Und dann, also schreibt da einfach mal so Produktionsfirmen an, ne? Wenn da jetzt wer zuhört und sich denkt, eigentlich mache ich ja fast genau dasselbe wie Joscha. Es gibt relativ viele mittlerweile von denen so und die einfach mal anschreiben, sagen, was man macht. Und da kommt dann, also bei mir kam auf jeden Fall irgendwie von relativ vielen was zurück. Wo, genau. Und scheinbar mache ich meinen Job, glaube ich, auch ganz gut, kann ich mal einfach so sagen.
Wäre das der Applaus-Podcast, würdest du jetzt Applaus geben, aber heute nicht.
Ich wollte, vielleicht kannst du Reverse-Applaus einspielen, das ist auch egal. Naja, ja, also wer da Bock hat, so sich da irgendwie zu professionalisieren, ne, die Romantik geht natürlich ein bisschen verloren in so einem Prozess dann, wenn es halt wirklich Arbeit ist, aber das ist nicht weniger dramatisch. Man spielt da mehr Gitarre zum Beispiel, das mache ich jetzt wieder ganz viel.
Ja. Spielst du mal was vor, bevor Christian erzählt, was sie so erlebt hat?
Oh, ich habe einen Looper mir gekauft.
Cool, Loop mal was. Ja.
Nicht ganz sauber, ne? Und das Kammern läuft, das ist ganz cool eigentlich. Das läuft dann so durch, ne? Und dann kannst du...
Ich lass mich jetzt einfach 4 Stunden durchlaufen.
Und so sitze ich hier dann 2 Stunden und dudel so vor mich hin, während ich Gras rauche. Oh, darf man das sagen?
Nein. Doch. Rauchen ist verboten. Wenn du... Doch, wenn genau. Corona vorbei ist, machen wir wieder eine Jam-Session bei dir. Das war das schönste Erlebnis meiner letzten Jahre. Weißt du noch, Christiane?
Weiß ich noch, ja.
Schön
ja.
War das.
Gejammt, ja, stimmt. Ja. Jo, ich wollte mir so ein, Bass. So ein E-Drum-Pad-Dings
kaufen. Ja, ich mach dann die Drums. Christiane macht hier den Bass und du machst die Gitarre.
Ja.
Abgemacht. Die einzige Podcast-Band, da treten wir immer auf so Podcast-Band, wir haben Podstalker, Podcam und so, da treten wir immer als
Podcast-Band
auf. Danny, Podcast-Band,
doch nicht mit mir.
Du wirst unsere Leadsängerin.
Nee, auf gar keinen Fall.
Dann wirst du unser Roadie. Du schiebst einfach mal die Sachen hin und her auf der Bühne.
Och,
in, so einem schwarzen Hautengel-Latex-Outfit, im sexistischen. Mhm. Wie Catwoman.
Nee, Danny, ich glaube, okay. So sehe ich
dann,
mich nicht.
Dann bist du unsere ganz. Tourmanagerin. Du bist immer mit so einem Klemmbrett und sagst, nee, das wenn Joscha hier kommt und spielt, sind keine Weintrauben da. Wenn nicht sofort Weintrauben kommen, dann gehen wir wieder.
Ja, delegieren und rumkommandieren, das ist mein Ding.
Hervorragend. Apropos delegieren, rumkommandieren, was hast du so erlebt?
Was habe ich so erlebt? Gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe auch gar nicht so eine lange Liste von dem, was ich euch irgendwie mitteilen möchte. Aber obligatorisch muss ich natürlich wieder loswerden, in welchem Podcast ich zu Gast war diesmal. Das ist nur einer. Es war ein bisschen
einer?
Weniger jetzt zum
What?
Glück.
Kein Applaus, und kein Applaus-Podcast.
Ja, es war im Filmpodcast Spätfilm, wo ich mit Daniel über den wunderbaren Film Under the Silver Lake gepodcastet habe. Kennt ihr den?
Nein.
Ihr müsst ihn gucken, der ist so gut. Mögt ihr Hitchcock-Filme?
Ja.
Nein.
Ja, dann guckt euch den an. Da sind so viele Anspielungen an Hitchcock drin. Das macht einfach Spaß, die zu entdecken. Und der ist einfach, ist so ein Feel-Good-Film, finde ich. Also mega gut. Ja, ansonsten war ich noch beim digitalen Forum Wissenschaftskommunikation und da habe ich gemeinsam mit Nicolas Wörl, Henning Krause vom Resonator Podcast und Rebecca Moltmann vom Praktisch-Theoretisch Podcast einen Workshop gemacht zum Thema Podcast in der Wissenschaftskommunikation. Und es war ganz interessant, es war herausfordernd, weil dadurch, dass das aufs digitale Format natürlich aus uns bekannten Gründen umgestellt wurde, wurden die Sessions viel, viel kürzer gestaltet. Also ich glaube, wir hatten ursprünglich 90 Minuten oder sogar 2 Stunden gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Und es wurde auf 45 Minuten runtergekürzt. Und in 45 Minuten mal eben schnell erklären, was denn Podcast eigentlich ist, was man alles dafür braucht, welche Themen man ansprechen kann, wie man so ein Ding konzipieren sollte und so weiter. Und dann noch irgendwie mit den Leuten praktisch arbeiten. Das ist doch irgendwie sehr herausfordernd gewesen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Hätte sie den Vortrag einfach auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehalten.
Ja, ich glaube, ich habe so schnell gesprochen, dass das wahrscheinlich so war. Keine Ahnung. Ja. Nee, das hat schon Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war oder ob es noch einen anderen Grund gab. Wahrscheinlich gab es andere Gründe dafür, aber ich wurde jetzt in sehr kurzer Zeit mehrmals angefragt, ob ich denn zum Thema Podcasten als Mittel der Wissenschaftskommunikation Vorträge halten könnte. Und für einen werde ich wahrscheinlich sogar bezahlt. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung.
Applaus, nee, doch nicht.
Cool. Wird man sonst für die nicht bezahlt, oder?
Podcast ist ein Hobby.
Also, ja, aber für die Vorträge meine ich. Also Wissenschaftsvorträge.
Für die bisherigen Vorträge, für die ich eingeladen wurde, wurde ich nicht bezahlt.
Nee. Aber dann zumindest so Fixkosten, irgendwie Hotel und sowas, oder?
Ja, das schon. Wenn das irgendwie woanders ist, klar, das wird bezahlt, aber nicht der Vortrag selber.
Ah, okay.
Aber das war auch kurios, weil natürlich kam dann die Frage, was hätten Sie denn gern dafür? Und wo ich dann auch dachte so, ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. Und ich habe dann einen Betrag genannt und dann meinte sie so, mal ganz unter uns, schreiben Sie in ihr Angebot einfach das Dreifache rein und dann passt das schon.
Das kenne ich sehr
dachte,
gut.
Okay, krass. Ja, gut. Aber ich weiß sehr noch nicht, gut. ob das funktioniert, aber ich bin da relativ optimistisch. Ja, genau. Dann noch ein Hinweis vielleicht auch für Interessierte, die das hier sich anhören. Die interessieren sich ja offenbar für das Thema Podcast. Und unser Leipziger Podcast-Meetup ist seit Oktober auch aus uns bekannten Gründen online, also wird online durchgeführt. Und wir hatten auch schon den ersten Online-Stammtisch, was aber dann auch eher einfach nur, also was heißt einfach nur, es war ein Gespräch mit einem eingeladenen Experten, was ich sehr schön fand. Da hatten wir Markus Engert, der ist Reporter, Investigativjournalist und Gründungsmitglied von Detektor FM. Das ist ja die Podcast-Produktionsfirma hier in Leipzig. Und er hat über Podcasts als Instrument im Journalismus gesprochen, über professionelles Podcasten und auch über die Podcast-Kritik bei Übermedien, wo er ja auch mit beschäftigt ist. Und das wird noch online verfügbar gemacht. Ist, glaube ich, noch nicht online, aber das können wir ja dann über Twitter oder so nachreichen. Und hier auch nochmal die Einladung an alle Interessierten. Also wir machen das jeden vierten Mittwoch im Monat. Da treffen wir uns eben online, um über Podcast zu sprechen mit verschiedenen Gästen.
Wie läuft das dann? Ich wollte ja, du hast mir das ja geschickt, aber ich habe es leider nicht geschafft. Wenn du sagst, ein Gespräch, ist das jetzt so, wie wir das jetzt machen, dass ihr euch auch alle seht im Prinzip so und man quatscht einfach und das ist ja ganz
richtig
cool.
Richtig, genau. Also über Jitsi.
Schade, dass ich das nicht geschafft habe.
Und ja, genau. Also er hat halt mit Jochen gesprochen, also Jochen Dreier, der hatte ihn eingeladen, der ist bei unserem Podcast-Meetup auch Gründungsmitglied und die haben sozusagen mehr oder weniger so ein Interview geführt, also Jochen hat ihn interviewt und hinterher dann noch so ein paar Fragen aus der Runde beantwortet. Mhm. Ja.
Schön.
Das war echt schön, ja.
Cool. Ja, was so alles funktioniert dann in der Quarantäne, ne?
Ja, genau.
Und noch mehr? Hast noch mehr erlebt?
Nichts, was ich hier irgendwie erzählen könnte oder so. Ich hab auch echt
schweinische Sachen.
Nee, auch das nicht, leider. Ich habe kaum Filme geguckt. Ich habe eine Serie geguckt, Devs von Alex Garland. Ach genau, hast du mir stimmt, auch nochmal gesagt. Ja. Ich fand die gut, aber, ich fand die nicht so gut wie viele andere, die offenbar fanden. Ich sage nochmal ganz kurz ein bisschen was drumherum. Also Alex Garland ist ein Drehbuchautor und Regisseur, der hat zum Beispiel Ex Machina gemacht oder auch das Drehbuch geschrieben für 28 Days Later oder The Beach und Devs ist halt seine erste Serie, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat und was weiß ich nicht, sonst noch alles. Und es ist eine Science-Fiction-Serie und da geht's darum, also es spielt so im Silicon Valley, würde ich sagen. Also doch spielt auch richtig in San Francisco,
also,
ne?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall dem nachempfunden, würde ich sagen.
Genau, und da gibt's halt eine Firma, die hat ein mysteriöses Projekt, ein Geheimprojekt, wo auch in der Firma so keiner wirklich was drüber weiß, was da abgeht. Und dann wird halt eben jemand dort eingestellt, neu eingestellt. Und dann geht es halt darum, dass er so ein bisschen mitbekommt, worum es da geht. Und eigentlich will ich auch gar nicht mehr sagen, weil die zweite Folge hat halt auch schon so einen Twist. Und oder ja doch, kann man so sagen. Und also ich muss sagen, ich fand die optisch und visuell, audiovisuell wollte ich sagen, mega gut. Also ja. Die hat mich so weggeflasht. Ich dachte, boah, was für geile Musik, was für geile Bilder ja. Und dieses Ding, ne, um das es sich in dieser Firma dreht, das sieht einfach so geil aus und was für eine Hammeridee und so.
Ja, voll.
Also so die ersten 2, 3 Folgen war ich so richtig weggeflasht und dann setzte irgendwann so die Ernüchterung ein und ich dachte, jetzt habt ihr hier so ein krasses Ding irgendwie etabliert, ne? Also diese Maschine, ich nenne es einfach mal Maschine, ja, die sie ja. da entwickelt haben. Und das nutzt ihr jetzt gerade, um einfach nur ein Familiendrama irgendwie interessant zu gestalten. Also das fand ich total enttäuschend, ja, okay. nach hinten raus so.
Ja.
Und die letzten beiden Folgen haben mich dann wirklich auch sehr ernüchtert, muss ich sagen. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man auf Science Fiction steht, auf Near Future Science Fiction, dann sollte man sich das schon mal angucken.
Ja, kann man auf jeden Fall gut gucken. Also ich fand ja auch, also es hat, war jetzt bei mir auch nicht so, dass es irgendwie nachhaltig extrem hängen geblieben ist. So, anders bei diesen, ich habe jetzt letztens immer diese Tarkovsky-Filme geguckt, die, da habe ich echt 3 Tage lang drüber nachgedacht und so. Das ist nochmal eine andere Art dann irgendwie so. Und da, das ist einfach, fand ich, war auch gute Unterhaltung, sieht toll aus irgendwie, ne? Die Musik ist super. Ja.
Ja, die Musik ist wirklich super. Ich habe mir den Soundtrack mehrmals angehört.
Richtig gut,
ist wirklich gut. Ja.
Aber diese komischen russischen Filme da, die sind schon echt abgefahren, ne?
Ja, da habe ich ein riesen schwarzes Loch. Das muss ich alles noch nachholen.
Ich hatte diesen Solaris gesehen. Danach, ich gucke den jetzt immer zwischendurch, wenn ich Gitarre spiele, weil du brauchst auch gar nicht unbedingt den Ton teilweise. Es funktioniert halt einfach nur übers Bild irgendwie, ne? Und jetzt setze ich mich halt immer hin und spiele dazu einfach ein bisschen Gitarre, so ein Spaß an der Freude. Weil die Bilder sind einfach, also kannst du ja einfach jedes Bild ausdrucken im Prinzip und hinhängen. Also es ist wirklich schon großartig gemacht. So ist aber natürlich für heutige Sehgewohnheiten schon anstrengend, weil es einfach sehr langsam alles ist, ne? Und sehr, sehr langsam erzählt. Ja, ich gucke die jetzt so langsam, weil ich dachte mir auch, wieso nicht immer dieses ganze Netflix-Zeug und so, irgendwie kennt man es ja doch alles. Und jetzt versuche ich das auch mal so einfach mal so durchzuziehen und immer mal zwischendurch so einen von diesen Klassikern in Anführungsstrichen da einfach mal zu gucken. Ja, weil es doch immer so, ich habe da echt irgendwie 1, 2 Tage drüber nachgedacht. Danach hatte ich immer noch diesen Film im Kopf und dachte mir, und das habe ich gefühlt wirklich bei so Netflix-Sachen oder so sehr wenig bis gar nicht. So, das ist dann doch oft für mich einfach nur so, man guckt das, also gerade bei Serien, deswegen, ich gucke momentan auch irgendwie fast gar keine Serien, weil es immer, also es ist gefühlt bei mir nur noch irgendwann so ein, okay, ich gucke das halt so und am nächsten Tag habe ich es schon fast wieder vergessen. Und dann kommt die nächste Serie und die so, und irgendwie war ich da so ein bisschen überfüllt von. Ja. Genau, und deswegen alte russische Filme oder diese Japaner wollte ich auch mal gucken oder Asiaten generell dann. Kurosawa oder sowas, so einer, der 7 Samurai.
Akira Kurosawa,
genau,
meinst du?
Ja, genau. Ja. Weil die sehen halt einfach, da kann man halt gucken, ne? Das ist ja schön auch manchmal.
Was? Da kann man halt gucken? Was willst du denn damit?
Ja, einfach so, ich mag halt diese langen Einstellungen. Dann guckst du halt einfach mal so ein schönes Bild an, so. Und das dauert dann auch mal. Es wird halt mal 5 Minuten nicht geredet. Ich glaube, das gibt's ja heute gar nicht mehr im Prinzip, ne? Das finde ich sehr angenehm.
Na, das würde ich nicht sagen.
Ja, aber
in Hollywood
weniger, ja, in Hollywood.
Da musst du halt weniger Hollywood-Filme
gucken. Aber früher war es wahrscheinlich auch so, dass dieser, oder war das damals Mainstream sowas?
Boah, das weiß ich nicht. Inwiefern das damals schon irgendwie Blockbuster waren oder so, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht
eigentlich nicht,
vorstellen.
Ne? Sowas, ja. Also ich meine, es war schon früher langsamer alles, glaube ich so, aber so.
Sehr cool. Langsamer. Guckt euch mal die 8 Filme Planet der Affen an.
Ja.
Die sind so langsam. Oder gehen Einstellungen, auch da reitet der von hinten. Und man denkt sich, wann kommt der denn? Also super. Wollen wir mal, Joscha, willst du mal ein Lied spielen für die erste Rubrik?
Ein Lied?
Na, ein Jingle. Let's play a Jingle. Wir kommen zuerst noch ruhig bei Audiophil. Ihr kennt, es ist der super Feedback 1%, super Pack, Freunde, Unterstützer, Supporter, Fan und Fancy Club. Wir rufen euch auf, schreibt uns Kommentare, sprecht uns Kommentare auf und wir behandeln sie dann, freuen uns, denn eure Unterstützung für uns ist nicht Geld, sondern eure Worte.
Ja.
Und wie immer fängt Christiane an und liest vor, was Harald uns geschrieben hat.
Harald hat sich für unser Gespräch mit Fabian aus der letzten Folge bedankt. Er schreibt, vielen, vielen Dank, dass ihr für das möglich gemacht habt. Ein tolles, warmes und erhellendes Gespräch. Wirklich eine Perle in eurer Schatzkammer. Oh. Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe eine Perle in meiner Schatzkammer. Nils schreibt zum selben Gespräch im Blog. Ich war etwas irritiert über die Ansicht eures Gastes, dass es bei den meisten Bekehrungsversuchen von Gläubigen um die aufrichtige Sorge um das Seelenheil des zu Bekehrenden handelt. Gerade die Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas besteht auch ganz wesentlich im permanenten Kampf um einen Platz im Bus der Glückseligkeit. Da hier der Himmel als knappes Gut konzipiert wird, scheint mir der missionarische Eifer ganz klar selbstbezogen. Auf den Kapitalismus bezogen müsste man sonst, Klammer auf, der Ansicht eures Gastes folgen, Klammer zu, auch jedem unterstellen, vornehmlich zum Wohle der Volkswirtschaft nach dem eigenen wirtschaftlichen Erfolg zu streben.
Ich weiß nicht, ob ich bei dem Vergleich mitgehen würde. Also ich wie Fabian das erklärt hat, dass die Leute, die missionarisch tätig sind, durchaus Sorge haben um die zu Bekehrenden, das ist ja in sich schlüssig, weil wenn man wirklich, also wir hatten es ja, glaube ich, ausführlich besprochen, dass wenn man das wirklich glaubt, dass wenn man nicht an Gott glaubt und dem Ganzen irgendwie folgt, wie der Glaube das für einen, also was man da eben an gewissen Tätigkeiten oder so machen muss, dass derjenige dann wirklich in der Hölle landet, das ist natürlich was, wenn man daran glaubt, ne, dann macht das ja auch alles Sinn, dass man versucht, die Leute zu bekehren, wenn die Konsequenz eben wäre, dass die auf ewig in der Hölle schmoren müssten. So. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da wirklich bei vielen Leuten eine Sorge echt dahinter steht und die deswegen missionarisch tätig werden, aber wahrscheinlich auch nicht bei allen. Also da gibt es sicherlich auch wieder total viele Graustufen.
Ja,
aber ich verstehe das nie, was Nils schreibt, aber schon auch, also kann ich auch nachvollziehen, sagen, wie so eine Art Pyramidenspiel, so es ist nicht genug Platz im Himmel. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viele Leute bekehre, kriege ich auf jeden Fall sicher einen Platz im Himmel. So.
Ja, klar.
Dann ist
klar.
Es nicht mehr altruistisch, sondern...
Ja, stimmt.
Aber es kann ja auch beides sein. Ne? Das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus. Also ja, natürlich reiner Altruismus würde das ausschließen, aber ich glaube, das ist sowieso eine spannende psychologische Frage, ob wirklich purer Altruismus prinzipiell überhaupt irgendwie existiert.
Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich ist es doch immer, man ist sich immer selbst am nächsten, oder wie sagt man, das ist ja schon ein bisschen so, ne?
Ja,
weiß nicht. Wenn es hart auf hart kommt.
Also wie auch immer, ich glaube, dass es da viele Graustufen gibt und dass man das nicht so in entweder oder immer einordnen kann.
Und beim Kapitalismus ist halt die Frage, ne? Ja klar, man kann das natürlich als Religion einordnen, würde ich vielleicht sogar ein bisschen unterschreiben.
Aber das ist doch, also das verstehe ich jetzt nicht.
Deshalb sind auch die Brücken ins Himmelreich auf den Geldschein aufgedruckt.
Aber das ist ja Quatsch, dass man im Kapitalismus so handelt, um der Volkswirtschaft was Gutes zu tun. Also Kapitalismus.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja.
Da gibt es sogar einen.
Ja, klar, aber davon profitiere ich doch in erster Linie und das kann ich ja überhaupt nicht trennen davon. Also wenn ich jetzt Kapitalist bin und das irgendwie.
Also ich arbeite nur für die Rente meiner Eltern.
Ja, das ist ja auch immer eine Mischung eigentlich, ne? Wenn nach dem Glauben das eine aus dem anderen resultiert, also dass wenn die Volkswirtschaft gestärkt wird, geht es auch mir gut, ist es ja auch wieder dieses, dass es irgendwie beides
das ist
hier,
eigentlich. Ne? Das ist ja nicht Wohlstand für alle, das ist der falsche Podcast.
Stimmt.
Obwohl ich Eiswürfel, ich habe Eiswürfel im Glas. Oh.
Cola Light auch, oder?
Ja. Deborah.
Deborah schreibt auf Twitter: Hey ho, höre gerade das erste Mal den Audiophil-Podcast und er gefällt mir richtig gut. Danke für euren Einsatz. Bin an der Stelle, wo du, Danny, dich nach der kreationistischen Lehre erkundigst. Ich bin selbst in einer Pfingstgemeinde groß geworden und für mich war es innerlich ein Riesenproblem, das eine in der Klassenarbeit schreiben und das andere glauben zu müssen. Zumal man ja eigentlich nicht lügen soll. Ich hatte quasi permanent ein schlechtes Gewissen. In meinem Umfeld gab es nicht so niemanden, der dieses Spannungsfeld irgendwie auflösen konnte. Es hat viel, viel Zeit und psychotherapeutische Sitzungen bei mir gebraucht, um das überhaupt so klar herauszuarbeiten. Finde es aus heutiger Sicht echt krass, was Heranwachsenden da aus tatsächlich gut gemeinten Motiven zugemutet wird. Ja, Danny, hast du dazu noch was zu sagen? Das wäre ja an dich gerichtet in erster Linie.
Ja, unser Gespräch hat Eindruck hinterlassen. Also ich freue mich, dass wir da mit dem Gespräch mit Daniel so viel Leuten
Fabian
Inhalt liefern können. Fabian. Habe ich Daniel gesagt?
Ja.
Das ist ein zweiter Vorname. Fabian Daniel. Weiß kaum jemand.
Den kennst du nicht.
Naja. Ja, schön. Freue mich.
Mhm.
Soll ich Philipp auch noch machen? Oder?
Ich dachte, Danny ist mal dran. Ich bin ja nicht so der Vorleser hier.
Ja, ich weiß. Philipp schreibt uns auf Twitter. Hey Leute. Danke für euren klasse Podcast. Wir haben viel Lob gekriegt diesmal. Fällt euch das auf?
Ja, generell viel Kommentare. Ne? Mir ist das vorhin erst kurz aufgefallen, als ich da schnell reingeguckt habe.
Ja, ich war enttäuscht. Schon mal mehr.
Na, wie auch immer.
Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht.
Bitte.
Als ich lange keine Folgen mehr von euch im Podcatcher hatte, bis mir dann aufgefallen ist, dass mein Podcatcher eine Macke hatte und ihr gar nicht mit den Podcasten aufgehört habt. Die Folgen, die ich verpasst habe, habe ich dann schnell durchgebinged. Man hat uns einfach ababonniert aus Versehen. Sowas kann passieren. Vor kurzem habe ich meinen eigenen Podcast namens Afaldra gestartet, in dem ich versuche, Fiction in Nicht-Storytelling-Formaten zu machen. Ich mache also Laber-Formate, bis jetzt hauptsächlich Interviews, aus einer fiktiven Mittelalter-Fantasy-Welt heraus. Bis jetzt habe ich nur Feedback von Freunden von mir bekommen, weswegen ich euch mal als professionelle Hörerin fragen wollte, was ihr von der Idee und der Umsetzung haltet, da ich auch keine Formate in der Richtung kenne, an denen man sich orientieren könnte. Wäre klasse, wenn ihr Zeit findet, mal reinhören. Hier die Website afaldra.podigio. Höre ich auf jeden Fall rein, werde ich das nächste Mal rezipieren. Merke ich mir. Ich brauche auch noch dringend Leute, die eine Folge mitgestalten möchten, also falls jemand von euch Lust hätte, eine Figur für eine mittelalterliche Fantasy-Welt zu schreiben und zu sprechen, wäre das genial. Aber wenn für sowas die Zeit fehlt, ich glaube, Joscha ist da auch noch mit einem Umzug beschäftigt, ignoriert den Teil über meinen Podcast einfach und merkt euch, danke für euren tollen Podcast, danke euch, I. Hier steht ein I im Sinn, ich glaube, es ist zu viel.
Ja, ich kann dazu ganz kurz sagen, ich habe da gestern sogar mal ganz kurz reingehört und ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Genre, ihr wisst ja, mit fiktiven Formaten kann ich nicht so viel anfangen, aber ich finde das Podcast-Cover mega schön und ich finde so vom ersten Höreindruck ist es alles mega professionell auch gemacht mit ganz viel so Soundeffekten auch.
Cool, ja.
Also nicht einfach nur wirklich so Laber-Podcast, sondern schon ein bisschen, ne, da kommt jemand in die Schenke und dann hörst du es halt so ein bisschen im Hintergrund und so. Also fand ich schon gut gemacht, ja.
Ich erinnere mich von dir, die kennt ihr noch damals? Entschuldigung.
Nee, was Danny, du wir? Bist dran.
Achso, ich dachte, ich hätte dich unterworfen.
Nee.
Da gab es doch auf RTL, ich weiß gar nicht, es gibt nachts immer dieses Nachtprogramm, wo Leute fiktive Charaktere gespielt haben. Da gibt es eine legendäre Reihe, kann ich mir empfehlen, auf YouTube, wo zum Beispiel Helge Schneider so tut, als wäre die Putzfrau von Hitler. Und eine halbe Stunde Interview als Putzfrau von Hitler gibt.
Ja, mit Alexander Kluge, diese komplette DCTP-Nachtclub-Reihe ist das. Genau, das DCTP, ist mein diesjähriges YouTube-Highlight tatsächlich.
Und die Folgen mit Helge Schneider sind einfach sensationell.
Großartig. Wobei dieser andere, da ist noch so ein alter, auch so ein komischer alter Schauspieler, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, von dem gibt es weniger, aber die Helge Schneider-Dinger sind alle durch die Bank eigentlich cool. das ist wirklich sehr, sehr gut.
Also wenn ich einen lustigen mittelalterlichen Charakter spielen darf, mache ich mit.
Ja.
Improvisiert.
Darfst du sicherlich.
Bestimmt.
So, vielen Dank, Philipp.
Dankeschön.
Das war's schon. Alles andere können wir nicht vorlesen. Alles andere ist geheim. Entweder uns privat gerichtet oder schlimm.
Ach so.
Haben wir eigentlich Sprachnachrichten bekommen? Oh, Leute.
Warum? Leute.
Ich habe eben extra nochmal geguckt.
Kannst bitte mal einer eine WhatsApp aufsprechen? Irgendjemand. Keine
WhatsApp. WhatsApp gibt's nicht tatsächlich.
Joscha, sag mal die Nummer durch.
Boah, Leute, das war.
Ey, Joscha,
du guckst mal nach der Nummer. Und
alle Leute haben WhatsApp.
Ja, das so, wer jetzt bei sich zu Hause sitzt, ja, nichts zu tun hat, weil Corona mal wieder irgendwie hier viel zu viel Macht hat und wir gerade nicht auf Arbeit gehen können oder was auch immer, dann stoppt ihr jetzt gleich, nachdem Joscha die Nummer durchgegeben hat, diesen Podcast und sprecht uns eine Nachricht auf und erzählt uns, was die letzte richtig geile Podcast-Folge war, die ihr gehört habt, abgesehen von dieser natürlich.
Wunderbare Idee, aber die Leute müssen den Podcast gar nicht pausieren. Wir warten einfach so lange.
So, aber mit Smart Speed wird das alles rausgefiltert.
Okay, die müssen aber doch noch die Nummer wissen, Danny.
Achso, wählt bitte jetzt folgende Nummer. 015. Mobilfunkpreise können abweichen. Entschuldigung, das war rechtlich, muss ich das sagen. Du bist schön, ich sag nichts mehr.
Ich habe gerade so schön angesetzt, jetzt 01525 840 2509. Ich wiederhole, 01525 840 2549. Nein, 09.
Oh Mann, Joscha. Nochmal. Also wie ist jetzt die Nummer?
Ja, habe ich doch schon eben gesagt. Okay, nochmal.
Ja, aber wie geht es 09?
Also 01525.
Wir werden niemals eine Audionachricht kriegen. Niemals.
01525 840 2509.
Okay, sehr gut.
Ich glaube, das erste Mal war es tatsächlich auch richtig.
Okay, ansonsten findet ihr die Nummer auch in den Shownotes.
Natürlich.
So, und jetzt könnt ihr alle eine Nachricht aufsagen. Los geht's. Vorwärts immer. Dim, dim, auf, auf. Dim, 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 dim. Wir listen Smart Speed, aber das merkst du, wir tricksen es aus.
Das reicht, oder?
Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Oh, die Mailbox geht über. Und die kann man uns jetzt, was, eine SMS, nee, was, in welche, wo kann man, also wenn es nicht WhatsApp gibt, was denn dann?
Telegram und Signal. Signal.
Wir haben eine eigene Telegram-Gruppe.
Ach so, wir könnten natürlich auch so einen Kanal machen, ne? Das machen doch jetzt alle.
Stimmt.
So ein Discord-Server. Aber nee, der so muss dann auch Telegram, gepflegt werden.
Ein Telegram-Kanal. Wie
ach so.
Über Telegram kann man
Verschwörungstheorien.
Übrigens, wisst ihr, was man da neben Verschwörungstheorien Xavier Naidoo und Michael Wendler noch findet? Wobei, man kann über Telegram tatsächlich, also Filme kann man gucken, weil du kannst da Dateien bis 2 GB hochladen.
Ach,
okay. Und entsprechend kannst du, gibt's da so wie, also wie früher halt so im Internet oder so wie generell im Internet, genau, so wie Kino.to hast du dann halt so Gruppen, wo einfach Filme drin sind und Drogen kaufen. Also ohne Ende.
Das wundert mich jetzt nicht.
Ja. Hast du da die ganzen Shops mit Liste und so, was die alles haben. Rezepte vom Arzt kann man sich kaufen.
eine Maskenbefreiung. Ich kaufe mir bitte eine Maskenbefreiung.
Auf jeden Fall, kriegst du alles über Telegram, tatsächlich. Synanon heißt zum Beispiel eine so eine Gruppe. Das ist, interessanterweise habe ich darüber einen Podcast vor kurzem gehört von Reveal, dass es so eine, eigentlich eine Entzugsklinik in den USA gewesen oder so ein Entzugsprogramm. Naja, wie auch immer. Also wenn ihr irgendwie
Podcast-Empfehlung der Stelle, Podcast-Empfehlung, Logbuch Netzpolitik, vorletzte Folge, muss ich raussuchen. Wo ja, Linus Neumann darüber berichtet, wie er immer von Drogenhändlern angesprochen worden ist. Vom Drogentaxi. Sehr lustige 5 Minuten, ich habe sehr gelacht.
Ja.
Machen wir nicht so.
Genau, aber kauft natürlich keine Drogen darüber. Nur so, ne.
Ach ja, schon, du bist wieder so moralisch halt. Ich weiß nicht, was los. Seitdem du erfolgreich bist, bist du so moralisch. Weißt du, nee,
es ist, also man, ja, vielleicht.
Man sollte prinzipiell nichts im Internet kaufen. Du solltest Instagram löschen und den Drogenshop auch, Joscha.
Ja, das alles ist schon ganz nett. Außerdem ist es tatsächlich echt ganz lustig. Man kann da immer so ein bisschen gucken, dann wartet man ein bisschen, welche Leute gut wird. Es gibt Bewertungssysteme und so, ist richtig abgefahren.
Gutes Koks gerne wieder. So, Musik, Joscha.
Musik. Pick.
Wir sind erst bei 48 Minuten und sind schon bei der dritten Kategorie.
Unerhört, der Zufallspodcast. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, es geht um Folgendes. Wir haben durch einen komplizierten Algorithmus einen Zufallspodcast uns rausgesucht, den müssen wir dann hören, um danach einen neuen Zufallspodcast rauszusuchen, den wir dann mit euch gemeinsam fürs nächste Mal hören. Und dieses Mal, weil es letztes Mal Streit gab, welchen Zufallspodcast wir hören, haben wir 2 gehört, 2 kurze Podcasts.
Das
der erste den uns Feed herausgespült hat in unserem Zufallslogarithmus, heißt Verkaufstrainings, Verkaufsseminare, Verkaufstrainings on the Job, Folge, rufen Sie
mich,
rufen soll Sie das heißen, mich nie wieder an. Vom vielgefragten Verkaufstrainingsmanager Werner F. Hahn. Habt ihr gehört, den Podcast?
Ja, klar. Ja, natürlich.
Den fand ich sogar gar nicht so schlecht. Also ich fand ihn lustig irgendwie. Er hat das gut geschrieben irgendwie. Also ich, oder? Fandet ihr das so? Also eigentlich war
es ist halt ein Jobcoach-Podcast.
Ja, aber es war, also ich fand ihn tatsächlich noch ganz lustig. Die Soundqualität war natürlich grausig und so weiter. Ja. Aber was soll man dazu sonst noch sagen? Ist halt ein Verkaufstrainer-Podcast.
Ja, ich sag dazu noch ein bisschen was.
Okay, ja, natürlich.
Also erstmal für die Leute, die das nicht gehört haben. In diesem Podcast, der ungefähr, wie lang ging der? 12 Minuten oder so um den Dreh? Ja. Geht es um das Thema, wie man sich von harschen und ablehnenden Interessenten bei der Telefonakquise nicht runterziehen lassen soll. Und ich finde auch, die Tipps, die er gibt, die sind im Prinzip nicht schlecht. Vor allem so, ja, es lohnt sich nicht länger drüber nachzudenken, weil der oder die Gesprächspartnerin sowieso keinen weiteren Gedanken an das Gespräch verschwenden wird. Und man auch nicht weiß, in welcher Situation man die Person, die einen da vielleicht so ein bisschen angeblökt hat, in einer blöden Situation angetroffen hat, auf dem falschen Fuß erwischt hat und so. Und er erwähnt sogar ein psychologisches Prinzip, nämlich den Negativitätsbias, also dass negative Ereignisse eine stärkere Wirkung auf die Psyche haben und länger im Gedächtnis haften bleiben als positive Ereignisse, auch wenn beide in gleicher Intensität auftreten. Was hier in so einer Situation für so einen Verkäufer am Telefon sicherlich auch irgendwie eine Wirkung zeigt. Und ich finde die Tipps, die er gibt, die sind im Grunde generell so in der interpersonellen Kommunikation hilfreich. Insofern fand ich das auch alles gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, für die 12 Minuten, wenn man da genauer hinhört, dann ist das tatsächlich irgendwie auch nicht alles so komplett nur leeres Gelaber, nur leere Worthülsen gewesen, wie ich das oft bei Coaching-Podcasts manchmal das Gefühl habe, dass es einfach so ist, sondern das hat schon durchaus Hand und Fuß. Und die Shownotes enthalten auch das ganze Transkript. Also er hat es ja komplett ausformuliert und vorgelesen, aber recht professionell.
Ja, fand ich auch so. Also am Anfang gab es so einen komischen Stereo-Effekt, der war ein bisschen, aber das sind so technische Sachen, aber ansonsten fand ich irgendwie, und er wirkte halt wie so ein Oldschool-Verkaufstrainer, der früher noch mit Koffer von Tür zu Tür gegangen ist, gefühlt. So, und das macht ihn irgendwie ganz sympathisch sogar, fand ich, auf irgendwie eine Art so. Mit seinem Pferd aus Ostwestfalen und so weiter.
Mir hat eins gefehlt.
Was denn?
Fundamental. Er erzählt ja, dass man, wenn man Verkaufsgespräche, Akquisegespräche am Telefon führt, es nicht persönlich nehmen soll, wenn Leute einen ankacken oder irgendwie schlecht drauf sind, weil die Leute irgendwie Probleme haben, aber klammert vollkommen aus, dass einfach Tatsache ist, dass Leute nicht angerufen werden wollen und man sie schon persönlich nimmt. Leute wollen keine Kaltakquise haben und nichts am Telefon verkauft und du kannst es nicht auf die Leute schieben, sondern vielleicht sind sie einfach zu Recht aufgeregt und furzen dich zu Recht an, weil du die Impertinenz besitzt, sie aus ihrem Alltag zu holen und am Telefon was verkaufen möchtest.
Ja, also gut, aber das ist ja keine
Betracht ziehen, dass Leute wegen dir aufgeregt, dass du die Leute störst. Nicht, dass die Leute irgendwie einen schlechten Tag haben und andere, sondern dass sie wegen dir aufgeregt, weil du sie angerufen hast, wegen deiner Tätigkeit hat das die Leute aufgeregt und das kommt da drin nicht vor.
Aber das ist ja keine Verkäufer
Selbstschutz.
Das doch, ist na klar, ja keine Option ist. Nein, das ist keine Option für ihn, das irgendwie an andere Leute zu vermitteln, dass sie selber das Problem sind. Das ist nun mal der Job von denen. Ne?
So. Ja, aber sein Job ist, also Leute sollen am Telefon was verkaufen. Aber man muss doch die akzeptieren als Verkäufer, dass manche Leute das genau so nicht möchten. Nur dann kann ich vielleicht auf einem anderen Wege was verkaufen. Wenn ich aber immer so tue mit, aha, der hat jetzt aufgelegt oder war schlecht gelaunt und mich angefurzt, weil der hat es zu Hause nicht leicht gehabt, der hat nicht ausgeschlafen, deine Katze hat Durchfall. Die Realität kann aber auch sein mit, der Mann möchte nicht von dir angerufen werden. Und das klammert der Podcast sicherlich aus. Der gibt ja nicht selbst die Schuld quasi Er ist manchmal verantwortlich für die schlechte Laune anderer, weil er den Leuten die schlechte Laune gemacht hat. So.
Aber glaubst du wirklich, dass den Leuten das nicht klar ist? Also das weiß doch jeder, der verkauft.
Aber ihr tut ja in dem Podcast so, als hätten die Leute alle irgendwelche anderen Probleme.
Aber Danny, das ist ja kein praktischer Tipp für ein Coaching. Was soll man denn daraus ziehen? Die einzige Konsequenz kann ja sein, ja gut, dann rufe ich den nicht mehr an, dann mache ich aber auch kein Geld.
Ja, aber die Konsequenz im Coaching kann doch aber sein, es gibt Menschen, die nicht empfänglich für Telefonanrufe sind, du musst einen anderen Weg finden. Wenn ich Telefonakquise mache bei Menschen, Ja, wenn 90% der Leute auflegen, wenn ich anrufe, sollte ich mir vielleicht ein anderes Businessmodell aussuchen, anstatt zu sagen, oh, die haben schlecht geschlafen. Ach, was weiß
ich. Ja, gut, ob der sich jetzt aber an Leute richtet, die 90%, also das war ja eher so ein, für mich gefühlt eher so ein, okay, wie ist das halt im Alltag, wenn ich solche Sachen mache, wo es halt nicht 90%, sondern vielleicht irgendwie 20% oder 30% sich aufregen, wie gehe ich damit um?
Ich glaube, das müssen sich arme Leute in schlecht bezahlten Callcenter-Jobs anhören, den ganzen Tag Leute anrufen, wollen sie neue Ergo-Versicherung kaufen, wir sind von der Telekom, haben sie im Vertrag nachgedacht, die müssen sich so einen Scheiß reinziehen, damit die eine Legitimation haben, Leute Court-Cases anzurufen, hier Kaltakquise zu machen und eine Rechtfertigung zu haben, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, dass Leute schlecht drauf sind, weil wir nämlich wüssten, dass sie doch verantwortlich sind, dann kriegen die nämlich wenig Geld und haben auch noch schlechte Laune. So, oder kündigen die nämlich und machen was anderes. So,
aber ich glaube ganz ehrlich, dass die Leute in riesen Callcentern sich so einen Podcast gar nicht anhören.
Ja. Also die was ich wirkte das auch eher so auf so als so einzel, so kleine, also wo man auch professionell quasi verkauft und jetzt nicht den Staubsauger an Oma Erna.
Ja, also ich glaube so, ich habe ja auch mitbekommen, also ich kenne mehrere Leute, die in Callcentern arbeiten und die berichten natürlich auch mal, wie das da so läuft. Und viele Leute in solchen Callcentern, die machen das wirklich, weil sie vielleicht, weil es ein Studentenjob ist oder weil sie vom Jobcenter dahin geschickt wurden oder weil sie halt einfach vielleicht nicht so eine hohe Qualifikation haben und das halt was ist, was sie durch, ne, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass da Leute, also dass da so viele Leute dabei sind, die da mit Herzblut dahinter stehen und sich dann auch noch, um sich weiterzubilden, in ihrer Freizeit so einen Podcast anhören. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Insofern glaube ich auch, dass das eher Leute sind, die das professionell machen. Ja. Joscha, wie du gerade gesagt hast. Beispielsweise wie Christopher, der mir ja auch geschrieben hat, dass er gespannt ist auf unsere Diskussion dieses Podcasts, weil er bei Podigy halt auch in den Sales tätig ist. Ne? Und das ist ja ein ganz anderes Niveau als jetzt irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelche Versicherungen über Callcenter zu verticken oder so.
Ja.
Aber prinzipiell bin ich da natürlich auch total bei dir. Ich hasse auch Telefonanrufe und
wir hassen Telefonanrufe und dann wissen wir jetzt, es gibt Menschen, wenn wir uns sagen, rufen Sie sich bitte nie wieder an, lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, dass die am anderen Ende der Leitung denken, wir hätten einen schlechten Tag. Dabei haben die dafür gesorgt. Das ist so Sarkasmus, das ist Satire, ist das doch.
Also ja, aber ich meine, du fühlst dich damit ja nicht schlecht und wenn die sich damit zumindest nicht ganz so schlecht fühlen, dann ist doch okay.
Die sollen sich aber schlecht fühlen. Die sollen sich schlecht fühlen, dass sie unbehelligte Bürger, die nichts getan haben, einfach mit so einem Scheiß belästigen.
Ja, aber wenn das halt die Leute sind, die halt irgendwie Geld verdienen müssen und sonst keine Kohle haben, was
dann sollen sie sich richtigen Jobs suchen. Dann sollen die was Ordentliches lernen, was Vernünftiges machen.
Das kannst du aber
und
so
nicht den
so
Leuten irgendwelche Energieersparnis Vertragsveränderungen aufquatschen.
Nee, sollen's ich weiß nicht.
Also, Joscha, ich rufe dich ab jetzt jeden dritten Tag an, verkauf dir irgendwas.
Grundsätzlich ja, ich weiß nicht, denn ich finde das ein bisschen problematisch zu sagen, die Leute sollen sich einen richtigen Job suchen. Da verstehe ich auch nicht so viel Spaß, weil ich, wie gesagt, einige Leute kenne, die das machen müssen. So.
Und wer Leute anruft ohne Grund, spaßig. Hat mein Verständnis nicht verdient.
Ja, dann müssen wir das System ändern. Dann dürfen wir kein kapitalistisches System mehr haben, wo die Leute einfach Geld verdienen müssen. Und da andere.
Oder ein kapitalistisches System ohne Telefon. Ich habe nichts dagegen, mir E-Mails zu schreiben. Man kann mir auch gerne eine Twitter-Direktnachricht schicken oder Facebook, aber anrufen ist heutzutage echt übergriffig. Du gehst mit Klingeln in das Leben anderer Leute rein. Und es gibt genug Kommunikationsmöglichkeiten außerhalb des Telefons, die man nutzen kann, wo der Rezipient entscheiden kann, wann er sich diesem Anliegen widmen will und nicht quasi mit dem Fuß in der Haustür steht.
Da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber das kannst du halt trotzdem nicht auf die Leute schieben, die da im Callcenter sitzen.
Ja, ich ärgere euch auch nur absichtlich, das merkt ihr ja auch hoffentlich. Ja. So. Ich höre mir alle Folgen an und danach werde ich Verkäufer, ne? Werde ich Power-Selling machen. Rufe ich euch immer nachts an und verkaufe euch Sachen, die ihr nicht braucht. Hat jemand von euch diesen Staubsauger, der nicht mehr über den Boden gezogen wird, sondern mit Akku so oben im Griff? Hat den schon jemand?
Nee, aber habe ich euch erzählt, dass ich habe einen Roboter. Geil, ne?
Was?
Ja.
Roboter, Staubsauger-Roboter?
Ja.
Achso, ich
dachte, davon hat Danny ja sowieso 20 Stück. Ja. Ist ja nicht.
Genau, und ich habe auch einfach so einen alten gekauft für 45 Euro, aber so ein iRobot Roomba, aber der ist halt ohne WLAN und so musst du halt raus einmal draufdrücken, wenn du rausgehst.
Muss man Gassi gehen lassen. Ja, und?
Richtig geil. Richtig, also ich hätte es nicht erwartet, aber es ist wirklich, ich muss nie wieder staubsaugen. Wie geil ist das denn? Drückst du halt einfach raus, einmal drauf, dann macht er sein Ding, wenn du rausgehst. Also ich mache das natürlich nicht, wenn ich drin bin, ne? Aber wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder so, drücke ich da drauf, dann fährt er hier ein bisschen rum, fährt wieder nach Hause hinterher und er hat irgendwie nur so Infrarotsensoren drin. und tastet sich dann halt durch die Wohnung, ne?
Chaos. Hast du dann mal absichtlich so ein bisschen Dreck hingelegt und zu testen, ob er das auch findet?
Absichtlich muss ich das gar nicht tun. Nee, der findet das auf jeden Fall. Also der fährt halt die komplette Wohnung ab. Der ist auch gut lange unterwegs in der ganzen Wohnung. Ne? Ich mache dann immer Türen auf, der ist dann schon seine bestimmt halbe Stunde oder so. 40 Minuten könnte sogar fast sein. Weil der fährt halt hin und her und hin und her und ist halt ein
älteres. Wie oft muss man den füttern, leer machen?
Ja, schon öfters. Ich bin erstaunt. Also vor allem, ich habe das Gefühl, irgendwann, ich habe ja hier so einen Teppichboden leider in meiner Wohnung. Und ich habe das Gefühl, der nimmt den ab. Also es ist jedes Mal so viel graues Zeug von diesem Teppich drin. Also es sind, obwohl der so kurz ist, ne? So, ihr kennt den ja, ne? Komisch. Aber gut. Und ich habe halt gesehen, man kann alles austauschen. Weiß ich, das ist. Ich gucke da doch nicht jedes Mal rein hinterher. Aber man kann halt alles austauschen, das ist gut, ne? Du kriegst von diesen iRobot-Sachen, kriegst du den Akku, kostet irgendwie 30 Euro, dieses Staubset kostet irgendwie auch nochmal 30 Euro und dann hast du es im Prinzip wieder wie neu. Ja. Ein Hoch auf eBay Kleinanzeigen. Und Nächte auf eBay Kleinanzeigen.
Da hatte ich ja schon was am Telefon verkauft. Wir kommen jetzt zum nächsten Podcast. Ja. Wir haben ja zwei gehört. Der zweite Zufallspodcast, der gar kein so richtiger war. Erklär doch mal, Christian, wie sind wir auf den zweiten gekommen? Du wolltest ihn unbedingt hören, ne?
Ja, den zweiten hatte ich schon mal gehört und ich war erschüttert. Und deswegen wollte ich, dass ihr den auch mal hört. Zumal mir da eine männliche Perspektive doch auch ganz interessant für mich ist, sage ich mal. Es geht um den Podcast Authentische Männliche Power und die Folge Beziehungen retten als Mann. Und jetzt, wo ich den nochmal gehört habe, kam mir das so vor, als wäre das ein Ausschnitt aus so einem Vortrag gewesen. Also ich habe das nicht mit Kopfhörern gehört, weil ich wollte den nicht direkt im Ohr haben. Das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Aber es kam mir ein bisschen so vor, als wären da zwischendurch mal so Zwischenhuster oder sowas gewesen oder irgendwas aus dem Publikum. Aber vielleicht war das auch irgendwas bei mir im Raum. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Hatte ich nicht das Gefühl, aber
Frage? Okay. War das eine Person im Dialog? Also hat er dieselbe Stimme zweimal schon mit sich selber geredet? War das wirklich eine zweite Person?
Nein, das war er selber.
Und sehr viel Vocal Fry.
Also ich muss sagen, mich haben die ersten 10 Sekunden schon so aggressiv gemacht. Ich finde den so widerlich, diesen Typen einfach nur. Ich habe gar keinen Namen rausgesucht. Ich weiß gar nicht. Doch, wie hieß der? Owen irgendwas, weiß ich nicht mehr, kann man ja auch googeln.
Orlando Owen.
Muss man aber auch nicht. Orlando Owen, ja, genau.
Das ist ein Pornoname.
Ja.
Stimmt, ne?
Und das ist, ja, was ist so ein Pickup-Artist ist das halt, ne? Und der hier in der Folge erklärt, was man doch alles als Mann bitteschön tun soll, wenn die Frau nicht gut genug ist oder wann es sich lohnt, eine Beziehung zu retten und wann nicht.
Eigentlich
mit
nie.
Mit anderen Worten, es lohnt sich nie.
Ja. Aber er meinte dann ja auch zwischendurch, Aussehen, alles egal, der Charakter muss stimmen.
Ja, also dachte, der hat so
manchmal hat er so komische, ja, so.
Ja, der hat so ein paar Mini-Ansätze sind meiner Meinung nach vorhanden, bei denen ich sogar fast mitgehen würde. Zum Beispiel, dass es nichts bringt, an einer kaputten Beziehung mit festzuhalten oder einer Ex-Partnerin oder einem Ex-Partner ewig hinterher zu trauern. So. Aber durch seine ganze Rede zieht sich so ein fundamentaler Sexismus, dass mir schlecht wird. Also es war wirklich.
Er sagt ja, nennt mich Sexist. Das
aber es ist so.
Nennt mich halt Sexist, aber es ist so.
Ja, tue ich auch. Also seiner Ansicht nach sind ja Frauen und Männer so unterschiedlich. Wie Tag und Nacht, ja. Und allein diese Ansicht finde ich ja schon,
ist schon sehr merkwürdig.
Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.
Nee, die kommen von verschiedenen Planeten. Und sowas wie weibliche Promiskuität gibt es auch überhaupt nicht. Also Frauen gehen nur fremd, wenn die Beziehung kaputt ist. Und Männer können natürlich immer, wann sie wollen, unverbindlichen Sex haben, weil sie Liebe und Sex völlig trennen können, ist klar. Ja. So, und Frauen sind auch immer total emotional und die heulen immer rum und die brauchen so die starke Schulter, die ihnen natürlich auch nur der Mann geben kann. Also
er
andersrum
sagt, glaube
geht
ich,
das
sogar einmal,
überhaupt nicht.
Ich nehme dich einmal kurz in den Arm, Baby.
Ja, boah. Ja, und dass Männer Pornos schauen und Frauen das total abstoßend finden und auch jede Frau das mega abstoßend findet und deswegen die schwachen Männer dazu tendieren, ihre Pornos zu verstecken und so. Oh, also ist alles so.
Er hat ja einen Ordner Porn auf dem Desktop liegen, ja. 200 Gigabyte.
Ja.
Nee, ein Terabyte, und wenn seine Frau hinten rüber guckt, sage ich immer, guckst du an, find meine Pornos. Glaubt ihr, dass das Satire ist? Meine Frage
nein.
War das. Meint
nein,
ihr, das
nein.
Ist
ich glaube,
ein
der meint das echt
das
ernst.
Ist, das echt? Ist nicht Satire.
Ist der Single?
Nein.
Weiß ich nicht.
Entschuldigung.
Oder doch, meine ich, genau.
Also,
Aber gewählt Single, ne? Ja, aus eigener Entscheidung natürlich.
Ja. Orlando Owen ist Mentor for Masculinity and Self-Esteem.
Ja. Ja, aber wie fandet ihr das in
einem Video? Ja, was erwartest du jetzt?
Ja, ich will ein bisschen in den Dialog kommen.
Kann ich total satirisch nachvollziehen.
Das kann nicht ernst gemeint sein.
Also ich war mir auch, also zwischendurch, ich musste tatsächlich, ich habe mich nicht so, das ist vielleicht, weil ich dann ein Mann bin, ich habe mich nicht aufgeregt, sondern ich habe halt, ich fand es tatsächlich irgendwie komisch. Also ich würde es mir nicht anhören, als weil ich jetzt immer trotzdem weiterhin anhören und denken, ja, ist halt lustig so, ne? Das ist dann doch nicht mein Humor. Aber so, wo ich es als Auftrag gehört habe, ich habe schon gelacht zwischendurch, aber halt eher über ihn.
Ja.
Ja, und viel mehr gibt's da, also ich meine inhaltlich, ja, was willst du dazu sagen? Also,
ich meine, es gibt ja Männer, die nehmen das wirklich 100% ernst. Weil sie vielleicht meinen, sie schaffen es einfach nicht, eine Freundin zu finden und das liegt nur an ihnen und sie müssen jetzt irgendwie ihre Maskulinität stärken und das macht mich immer so betroffen irgendwie. Also.
Ja, scheint es so zu geben, ne, dann.
Also wenn man den Bildern auf seiner Website glauben kann, dann
aber
kommen
es gibt
ja viele zu seinen Seminaren.
Ja, und es gab es nicht auch von diesem, hat das nicht dieses Buzzfeed-Dings da mit irgendwem anders aufgedeckt, dieser wie irgendein so komischer Rapper, Kollega oder so? Irgendeiner von diesen.
Ach so, der Kollege so mit seinem Alpha-Dings.
Genau, so.
Alpha
und das ist ja im Prinzip auch sowas, so, ne? So,
ja,
so
genau,
halt auch. Und das ist ja auch voll mit Typen und die zahlen da richtig Kohle für. So, ne?
Ja.
Also, so, und das ist ja im Prinzip dasselbe Spiel.
Ja.
So, was der da gemacht hat, irgendwie, wer weiß ich nicht, ja, es gibt halt einfach, ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt halt einfach total viele Idioten irgendwie, ne, auch wenn ich dafür vielleicht wieder jetzt gerügt werde, aber es ist, glaube ich, doch so.
Hat der denn viele Hörer? Weißt du, ob der Hörer hat?
Keine Ahnung.
Bestimmt hat
also da ist es ja auch wirklich, also Soundqualität auch wieder unterirdisch irgendwie, ne?
Also, maskulin.
Wirklich schlecht.
Das ist nicht unterschiedlich, ist die Soundqualität ist männlich. Du musst dein Framing, du musst dein Wording anpassen.
Ja, hallo? Ich weiß nicht, mich da? Fasziniert.
Ach, der Joscha macht sich Tee.
Dass sowas existiert und dass die Leute auch offenbar gut davon leben können.
Okay, ich lese jetzt die Top-Bewertung von dem Podcast vor. Einfach top. Orlando weiß Bescheid, was der Männerwelt heutzutage fehlt. Mehrwert 5 Sterne. Sehr zu empfehlen anzuhören. Ein Dude, der laut Impressum in Hollywood sitzt, erzählt mir, was ich unbedingt tun muss, um ein richtiger Mann zu sein. Ich sag's dir. Erstens, glaub kein Dudes. Zweitens, 7.1. Ja. 431 Bewertungen.
Und wie viel gibt's da so? Wie viel positive? Wie viel, ja?
Ganz viel positiv und ganz wenig schlechte. Ein mittelmäßig.
Ja, aber wie so die Bewertungen sagen, dann letztlich doch gut 400. Na gut, wenn er 400.
Doch, 400. Also, du bist gerade bei Apple Podcast oder wo guckst du? Also, das sind 431 Bewertungen wirklich viel, ne? Also,
echt? Ja, okay.
Also, also Brainflix ist ja der Podcast, der von den meisten Leuten gehört wird, von meinen. Und wir haben gerade mal 44 Bewertungen.
Oh,
was
okay.
Auch schon irgendwie.
Wie viele Bewertungen haben wir denn? Gar keine wahrscheinlich.
Ich glaube 27.
Oh, immerhin.
Ja.
Na gut, aber da können wir mit 488 echt nicht mithalten.
Nee, also der muss da schon irgendwie andere Netzwerke haben. Vielleicht geht er auf Facebook auch total viel. Ich habe keine Ahnung. Aber dieses ganze Incel-Dings,
so
ne?
So.
Weil, also das sind ja so offenbar die Männer, die sich davon angesprochen fühlen.
Ja.
Ich frage mich, ob sowas nur bei heterosexuellen Männern gibt. Danny, hast du sowas schon mal auch irgendwie aus der schwulen Szene gehört? Also so dieses Incel-Phänomen?
Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt, kann ich nichts zu sagen. Also mir nicht persönlich bekannt. Ich kenne auch das als Phänomen nicht, als übergreifendes, dass es in der Community thematisiert wäre, müsste ich mal mich drum kümmern.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass das nicht gibt, aber mir ist nicht bekannt.
Okay, ja.
Ja,
würde mich mal interessieren.
Ja, aber ansonsten, ich würde den Podcast auf jeden Fall nicht empfehlen.
So, also, nee, ich glaube, da sind wir uns einig.
Irgendwie, ja, was ein stranger Typ, wirklich. Da ist dann auch wieder, also es geht ja auch wieder in dieses gefühlte Religiöse dann rein. Also ich musste tatsächlich auch vorhin einmal dann irgendwie an letzte Folge nochmal denken, weil ich auch das Gefühl hatte, der glaubt das ja irgendwie doch schon, was er da sagt, ne?
Es hatte auch so den Gestus einer Predigt,
ja,
ne?
Ja. Ja. So, ne? Das ist aber ja generell bei diesem, ich gehe mal davon aus, dass da diese Motivationscoaches sich da auch irgendwie eine Menge von Religionen abgeguckt haben, irgendwie, könnte ich mir vorstellen, also macht ja eigentlich Sinn, ne? Dass irgendwie mit Predigten und so weiter das irgendwie auf so ein Level zu ziehen. Aber der, also ich glaube, der glaubt ja wirklich, was er sagt schon, ne?
Ich glaube auch. Ja. Also wenn er es nicht glaubt, dann bringt das auf jeden Fall authentisch rüber.
Gut, kann auch sein, dass er sich einfach, ja gut, obwohl der Podcast ist ja gratis, ne, aber seine Seminare kosten wahrscheinlich richtig Geld und dass er damit einfach nur irgendwelche Typen abzieht. Ist halt moralisch so ein bisschen schwierig.
Mich würde wirklich interessieren, was so Leute sagen, die so ein Seminar besucht haben, weil ich kann mir, also wenn ich mir das, sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, Mann zu sein, klar, aber ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt irgendwie einsam und so und ich hätte gerne eine Beziehung und dann kriege ich da sowas zu hören, wo irgendwie nur rauskommt, dass ich ja so ein Jammerlappen sein muss, dass ich jetzt überhaupt dieses Seminar nötig habe und dann wird mir auch da nur so Frauenhass irgendwie entgegengebracht. Was soll mir das denn bringen? Also was soll das denn, wie soll mich das denn erfolgreicher machen, dabei eine Freundin zu finden? Ich verstehe die Logik alleine überhaupt schon.
Ja, ich glaube, da geht es gar nicht um eine Freundin zu finden. Das ist wie mit dem Anruf-Podcast, der wir sagen, ist es völlig okay, andere Leute anzurufen, weil die sind selber schuld, wenn sie schlecht gelaunt sind. Ich glaube, da geht es auch darum, dass die Frauen alle scheiße sind, so misogyner Scheiß, dass die Männer am Ende sagen, es liegt ja nicht an mir, sondern die Frauen sind so blöd. Ich glaube, darum geht's.
Aber wie soll ich denn dadurch eine Beziehung finden?
Werden die nicht finden. Aber die werden danach das Argument haben mit, ich bin geil und die anderen sind scheiße. Ja. Ich bin ein geiler Typ und ich habe das verdient. Ich bin motiviert, ich sehe gut aus. Meine Brusthaare spiegeln meine Männlichkeit. Ich werde jetzt meine Glatze rasieren, denn ich bin maskulin. Und die anderen sind alle nicht wert, mit mir zusammen zu sein. Aber du hast die Rolle verändert. Du bist nicht mehr der arme Schwache, sondern ich bin ein geiler Typ, ich bin Hengst. Und wenn die Frauen das nicht zu schätzen wissen, sind die scheiße. Alpha, ich könnte auch sowas machen.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass die alle eine Freundin finden danach.
Nee, vermutlich nicht. Also so
war es nicht. Das ist nachvollziehbar.
Ja. Also das funktioniert nicht mehr heutzutage, Leute. Falls hier irgendwer ist, der solche Podcasts hört. Nee. So nicht.
So nicht, Freunde.
So nicht.
Das war Unerhört der Zufallspodcast, die Folge. Und jetzt sind alle Hörerinnen und Hörer ja tierisch gespannt, weil sie wollen eine neue Podcast-Folge hören, die wir ihnen präsentieren und mit uns zusammen durchleiden oder durchfreuen. Wir haben ja manchmal gute Podcasts, manchmal finden wir Kleinode. Und deshalb soll ich wieder was raussuchen. Ihr seid die Zufallsjury.
Ja, bitte.
Okay, machen wir heute Farben, Zahlen, Buchstaben. Was machen wir heute mal? Wir machen mal Kategorien. Ja. Joscha, sage bitte eine Zahl, die es gibt zwischen 1 und 15.
4.
1, 2, 3, 4. Ein Bildungspodcast hören wir also. Und jetzt suchen wir nach Christiane, sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 51, die es gibt.
33.
Oh, weit hinten. Das ist mutig, weißt du, Christiane, ne?
Achso, du bist sehr, bei den Seiten. Mutig. Sag das doch dazu.
Ja. Nee, mach zurück.
Dann nehme ich die 12.
Zu spät. Zu spät, 33. Joscha, sage bitte eine Zahl zwischen. Ich gehe jetzt die Spalten. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Zahl zwischen 1 und 5.
2.
1, 2. Christiane, sage bitte eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
8.
Da.
Wir hören, das wird uns allen sehr gefallen, denn unsere Hörerschaft ist genau die Zielgruppe, der Podcast für Frauen ab 50. Alles zu deiner Zeit. Was gibt's denn da zu lachen? Dorothee Dahl ist Life-Coach und Autorin und findet, dass die Wechseljahre viel Power beinhalten. Endlich dem eigenen Herzen folgen und den ganz persönlichen Lebensrhythmus finden. Wir hören Alles zu deiner Zeit von Dorothee Dahl.
Das ergänzt sich doch super mit dem Podcast, den wir
gerade besprochen haben. Da du ja bald eine Frau 50 bist, darfst du die Folge aussuchen.
Oh, das ist gut.
Das Leben feiern, Take Time, der Zahn der Zeit, auf den Keks, wer bist du, Lust am Leben.
Die sind aber sehr unterschiedlich lang. Die hat Podcasts, die dauern, also Folgen, die dauern 12 Minuten und andere, die dauern eine Stunde.
Ich bin eher so
schon vergessen, auf Stopp zu drücken.
Wie wär's denn mit der Folge zum Thema Egoismus?
Oh.
Nummer?
Die haben keine Nummern. Also hier bei Overcast wird mir keine Nummer angezeigt.
Ach, na dann.
Vom 9. März 2019.
Kannst du den Link direkt in den Sendeplan kopieren dann davon?
Natürlich kann ich das machen.
Perfekt.
Sehr gut, dann hören wir diesen Podcast. Hört bitte alle mit. In der nächsten Folge besprechen wir das. Und jetzt kommt Musik, Joscha, denn wir kommen zum Thema der Woche.
Der Woche?
Obwohl wir einmal im Monat aufnehmen, hat sich nie einer beschwert.
Stimmt, ne?
Fällt dir auch jetzt erst da. Nach 80 Folgen fällt es Joscha jetzt auch auf, weil wo der Witz ist. Das Witz.
Ach so, das war sogar ein Witz.
Thema der Woche. Apropos Thema der Woche, guck mal mein Skype-Bild an. Wenn ich meine Flasche nehme, wird die unsichtbar. Achtung.
Hm. Du hast dir vorhin auch ein Blatt vors Gesicht gehalten, da warst du auf einmal weg. Ja. Faszinierend.
Ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Wisst ihr noch, wo auf dem Foto die Leute so halb verschwinden?
Ja, 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 wo die so transparent wurden.
Hm. Unser Thema der Woche schleppen wir ja seit Jahren mit uns rum. Und zwar wollten wir ein Hörspiel improvisieren.
So sieht's aus.
Ja. Machen wir das jetzt heute? Klappt das, Joscha?
Ja, wir machen das jetzt heute.
Ja. Wir machen das jetzt heute.
Gut. Folgendermaßen, ich habe euch ein Märchen umgeschrieben auf unserem Podcast. Und da es ja ein Impro-Hörspiel werden soll, wird Joscha, passend zu dem, was ich vorlese, ich gebe dir genug Zeit und Luft, die Geräusche einspielen.
Und Musik auch gleichzeitig machen.
Und Musik auch. Alles, was zum Hörspiel geil gehört, mit Intro am Anfang und so. Ist ein gruseliges kleines Märchen, was wir vorlesen. Kannst du schon mal drauf einstimmen. Und Christian, du musst natürlich auch eine Aufgabe haben.
Mhm.
Und bevor ich dir sage, was deine Aufgabe ist bei unserem Hörspiel, sammeln wir jetzt zu dritt. Joscha, hör zu.
Ich höre zu.
10 Begriffe aus der Podcast-Welt. Namen, Tätigkeit, Fachbegriffe. 10 Worte oder Begriffe, die was mit Podcast zu tun haben. Los, sagt was. 10 Stück.
Ultraschall.
Irgendwas. Ultraschall.
Ich will jetzt nicht einfach irgendwas sagen, sondern was
kommt. Komm auf den Podcast.
Nee. Sendungsbewusstsein.
Sendungsbewusstsein. Bewusstsein. Was kann man noch nehmen?
Mikrofon.
Mikrofon. Dann sag ich Tim Pritlove.
Dann sag ich noch Sendegate.
Sendegate, wir brauchen noch eine Frau.
Ach so, wir brauchen noch Charaktere.
Ach so. Nee,
keine Ahnung. Begriffe, irgendwas mit Podcast. Irgendwas kann alles sein. Was beschäftigt
die Podcast-Päpstin.
Okay.
Podcast-Päpstin. Noch 3 Begriffe. 4.
Edit-Marker hast du jetzt auch?
Nee, Edit-Marker habe ich noch. Edit-Marker. Drei Begriffe. Joscha, du musst auch was sagen.
Willst du nicht auch einen dazu
genau,
beitragen?
Genau, Danny, du kannst auch einen dazu.
Nee, ich muss ja
gleich schon Edit-Marker gesagt.
Ja, komm, dann noch Studio-Link.
Stimmt, das gibt's auch noch.
Mhm.
Dann nehmen wir noch den Sendegarten.
Sendegarten. Und Podcast.
Alkoholkonsum. Ein Podcast.
Ein Podcast.
Methodisch inkorrekt.
Methodisch inkorrekt. So, jetzt haben wir 10 Begriffe aus der Podcast-Welt. Pass auf, folgendermaßen. Ich lese jetzt die Geschichte vor. Und wann immer es dir beliebt, Christiane, suchst du dir einen Begriff aus, sagst, während ich rede, halt und nennst den Begriff. Und ich muss dann ad hoc den Begriff in die Geschichte einbauen.
Ah ja, ich sage halt, wenn ich will, dass ein Begriff eingebaut wird, aber ich darf nicht sagen, welcher.
Doch, du sagst ja den Begriff und ich baue den ein, dann kannst du rausstreichen. Du musst auch nicht immer wenn du denkst, passt einer, muss auch nicht die Reihenfolge sein. Ne? Kannst dir irgendeinen raussuchen und sagen, jetzt stopp und jetzt bitte den Begriff und einfach den Begriff nennen.
Hä, ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ich soll stopp sagen, wenn ich finde, dass das Wort in den Satz gehört oder was?
Na, ich erzähle, dann sagst du immer stopp und sagst methodisch inkorrekt und dann geht die Geschichte weiter, aber methodisch inkorrekt kommt dann ab dahin
ach so,
vor.
Okay.
Du
ja,
bist
okay.
Einfach die Chefin über die eingebauten Begriffe. Und Joscha, leg die Gitarre weg, du musst jetzt Sound machen.
Ich dachte, ich muss auch Musik machen dazu.
Okay.
Muss ich gar nicht schauspielen?
Du wolltest,
ich hatte eine Sprechrolle.
Eine Sprechrolle. Moment, dann ab sofort kriegt Christiane ein Sprechrolle. Du hast letztes Mal gesagt, du willst keine große Aufgabe, deshalb habe ich dir das ganz sicher erinnert.
Nein, Joscha, mir waren nur deine Vorschläge für die Sprechrolle nicht angenehm genug.
Ach so.
Ich habe gesagt, ich wollte irgendwen spielen, der arrogant ist oder so, weil mir das liegt.
Bist du arrogant?
Auch finden
es wird die Folge Christiane, sobald im Text die Stelle jetzt vorkommt und Christiane sagte Doppelpunkt, beginnt deine Sprechrolle.
Oh Gott, okay.
So. Seid ihr bereit?
Joscha? Eine Geschichte, ja. Die wird sich für uns dann aber schon irgendwie logisch erklären.
Ja, wir kennen sie alle.
Ja.
Okay.
Hallo, kurzer Anruf von mir. Ich habe am Ende dieses schönen Hörspiels gesagt, dass ich das noch editieren werde und da mit dem Sounddesign das noch besser machen werde. Corona-arbeitsbedingt habe ich das leider nicht geschafft und wir wollen euch ja nicht zu lange auf die Folge warten lassen. Deswegen hier das Hörspiel mit ein bisschen Tonchaos.
Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt ein Hörspiel von Audiophil, Joscha, Christiane und Danny in der 2020er-Version. Mit Intro-Musik. Es geht jetzt los. Joscha und Christiane. Ein modernes Märchen.
Oh Gott.
Es war einmal ein armer Holzfäller, der mit seinen Kindern, Joscha und Christiane, am Rande des großen Waldes lebte. Ihre Mutter war schon sehr lange verstorben und der Vater hatte schon lange wieder geheiratet.
Stopp, Mikrofon.
Und täglich sprach die böse Stiefmutter in ihr Mikrofon, damit es auch alle im Haus hörten, wie schlecht es den Kindern ergehen sollte und wie schlimm die ganze Situation ist. Und eines Nachts hörten sie wieder das Mikrofon durch die Wohnung schallen und wie die Stiefmutter, weil sie vergessen hatte, es auszuschalten, heimlich zu ihrem Vater sprach. All unsere Vorräte sind leer, wir haben nur noch einen halben Laib Brot. Die Kinder müssen fort, wir sollten so tief in den Wald sie führen, damit sie den Weg nie wieder herausfinden, sonst müssen wir alle verhungern.
Stopp,
dem Vater, dem Vater wurde es schwer ums Herz, er wusste nicht, was er tun sollte. Da er wusste, wo er Hilfe fand, ging er ins Internet und durchsuchte das ganze Sendegate und stellte Fragen. Daraufhin sagten alle, benutzt doch die Suchmaschine. Diese Frage wurde schon tausendfach gestellt. Dann stritten sich alle, am Ende kam ein Hitler-Nazi-Vergleich und Joschas Vater wusste, dass er in diesem Sendegate nichts mehr finden könnte, was ihm hilflich zu sein konnte.
Stopp,
also
Ultraschall.
Du bist viel zu schnell, das Märchen geht lange.
Ach so, ich dachte, es geht nur 10 Minuten, hast du gesagt.
Naja, aber ich bin das in der dritten Zeile.
Ach Gott.
Das sind 3 Seiten oder so.
Also Gab, du musst mit der Musik langsam aufhören, Joscha. Es wird jetzt gleich dramatisch. Du bist viel zu romantisch für diese schlimme Geschichte.
Das ist doch schon dramatisch, oder?
Nein, also nicht. Gab der Schwiegervater, der Stiefvater nach und willigte ein. Innerlich, äußerlich war er ganz ruhig, aber innerlich schrie er so hoch, es war schon Ultraschall. Ah, ah! Das war seine innere Stimme des Vaters. Als die Alten also schliefen, Joscha, sie schlafen? Hast du Schnarchgeräusche? Schlafgeräusche? Als die Alten also schliefen, begann Christiane bitterlich zu weinen. Christiane? Joscha tröstete Christiane und sagte zu ihr, weine nicht, versuche zu schlafen, denn der liebe Gott wird uns schon helfen. Hast du so einen Gottes, so einen lieben Gott-Sound? So, was Chorales vielleicht?
Ja, stimmt.
Christiane,
oh Gott, ist das
der liebe Gott, der wird uns schon helfen. So schliefen sie ein.
Moment, Moment. Jetzt musst du von mir aber auch Kotzgeräusche einfügen.
Ach so. Christiane war ja nicht so gottesgläubig, denn sie hat mit Freikirchen schlechte Erfahrungen gemacht und war... Ihr ging es deshalb sehr schlecht. Christiane? Ich dachte, du machst jetzt Kotzgeräusche.
Ich? Nee. Joscha soll Kotzgeräusche einfügen.
Tastatur, was heißt Kotzen auf Englisch?
Der Chor der Engel sang und sang.
Vomit.
Und die Nacht verging wie im Fluge.
Hab ich nicht.
Schade.
Am frühen Morgen bekam jedes der Kinder ein Stückchen Brot. Und auf dem Weg in den Wald bröckelte es Joscha in der Tasche und warf nach und nach unbemerkt ein Brotkrumen auf die Erde. Die Kinder wurden tief in den Wald geführt und der Vater entzündete ein großes Feuer. Die Stiefmutter sprach, bleibt hier sitzen, wenn ihr müde seid, könnt ihr schlafen. Wir beide gehen jetzt Holz hacken. Holz hacken. Und heute Abend holen wir euch wieder ab.
Stopp, Tim Pritlove.
What? Ups. Falscher Sound. Oh, es ist stressig.
Joscha, das nennt sich Arbeit. Und während Joscha und Christiane so am Wiesenrand saßen, kam von der Ferne ein alter Mann. Sie fragten, wir haben uns verirrt, wir wissen nicht, wo im Wald unsere Eltern Holz hacken, wer sind sie? Der Mann sagte, ich bin ein berühmter Podcaster und suche meinen Interviewpartner. Wegen Corona und einem Thema, über das ich gleich 3 Stunden wissenschaftlich sprechen werde, treffen wir uns hier im Wald. Sein Name war Tim Pritlove. Joscha und Christiane wussten nicht, wer das war, hatten aber Angst vor ihm und rannten davon. Ältere Männer im Wald, die Kinder ansprechen, das kann nicht gut ausgehen. Das haben Christiane und Joscha lange in Podcasts gelernt. Als es mittags war und Tim Pritlove weg war, schliefen sie ein. Der Abend verging, aber es kam niemand mehr. Die Podcaster waren alle weg, die Eltern kamen nicht zurück. Und so erwachten sie erst in der finsteren Nacht. Joscha sagte, lass uns warten, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotkrumen sehen, die ich ausgestreut habe. Sie zeigen uns den Weg nach Haus. Und als der Mond kam, es war dunkel und Nacht, Joscha, dunkel, gruselig, machten sie sich auf, aber fanden keine Brotkrumen mehr, denn die Vögel. Oh. Die Vögel, ja. Die ihn durch den dunklen Wald und durch das dunkle Feld umherflogen, hatten alle Brotkrumen weggepickt. Und so gerieten sie tiefer, tiefer und tiefer in den Wald. Christiane war Angst und Bange und ihr fiel nur noch ein Wort zu sagen ein.
Joscha, wo ist der Editmarker?
Joscha, aber der Editmarker war im Dunkeln nicht zu finden. Das iPhone hatte nur noch 2% und war im Stromsparmodus. Und so konnte Joscha den Bildschirm nicht anmachen, um den Podcast auf Pause zu drücken. Aber irgendwann wurde es dann wieder hell und dann kamen sie an ein Häuschen, das aus Brot gebaut war. Es war ein selbstgebackenes Brot aus der Wir-backen-Brot-Folge von Tim Pritlove, deshalb war er auch im Wald, um das aufzuzeichnen. Und da war das Brot schon gebacken und fertig und Tim Pritlove hatte ein großes Haus daraus geschnitzt, um in Zukunft aus dem Lebkuchenhaus zu podcasten.
Stopp, Podcast-Päpstin.
Die Fenster waren aus hellem Zucker. Da wollen wir uns dran machen, sprach Joscha, griff in die Höhe und brach etwas vom Dach ab. Christiane stellte sich an die Scheiben aus Zuckerguss und knusperte daran. Da rief eine dünne Stimme aus der Stube heraus. Hallo? Ich bin die Podcast-Päpstin. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert hier an meinem Häuschen? Und die Kinder antworteten im Chor. Joscha, Christiane, was antworten die Kinder?
Wieso?
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
Das müssen wir jetzt im Chor sagen.
Ja, und die Kinder antworteten, es ist
Der Wind, das himmlische Kind.
Die Podcast-Päpstin sagte, geht das ein bisschen lauter, der Empfang ist hier sehr schlecht. Also sagten die Kinder etwas lauter.
Der Wind,
das himmlische Kind.
Und sie aßen einfach weiter. Da ging auf einmal eine Türe auf und eine steinalte Frau, die Podcast-Päpstin, die sich auf einen Stock stützte, kam heraus. Joscha und Christiane erschraken so sehr, dass sie alles fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte wackelte mit dem Kopf und sprach, ei, ihr lieben Kinder, kommt doch nur herein, es geschieht euch nichts. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Haben wir gehen ins Häuschen Schritte oder so?
Ja.
Gruselige? Sie gingen ins Häuschen. Es war mit Parkett ausgelegt.
Und ich hab High Heels da.
Sie rannte mal kurz. Ah, guck mal hier, konkret.
Denn durch die vielen Affiliate-Links und die vielen Spendenaufrufe konnten Tim Pritlove und die Podcast-Päpstin sich ein gutes Echtholzparkett leisten.
Nein,
und als sie drin angekommen waren, das ist sehr gut, dort gab es Milch und Pfannkuchen mit Apfelbrei. Und danach wurden 2 schöne Bettchen gemacht. Ah, schöne Bettchen aufgeschüttelt, Joscha.
Oh.
Schön. Bettchen aufgeschüttelt. Ah, da macht der Joscha Zahn. Sehr gut. Joscha und Christiane legten sich in das Bettchen hinein und fühlten sich wie im Himmel.
Das ist jetzt so anstrengend. Oh, guck mal, was ist das denn?
Die fühlten sich wie auf der A36. Oder was ist das? Da das Blickwurmhäuschen neben einer Autobahn war, wurden sie sehr früh wach. Also zuerst die Podcast-Päpstin und Tim Britloff. Und die Podcast-Päpstin packte Joscha und Christiane und sperrte sie hinter einer Gittertür ein. Dann ging sie zu Christiane, rüttelte sie wach und rief: Steh auf, hol Wasser und koche deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Da Corona-Quarantäne war, war Joscha schon längst fett geworden, aber das wusste die Podcast-Päpstin nicht.
Stopp, und Christiane, Sendegarten.
Christiane begann bitterlich zu weinen und setzte sich vor Kummer erstmal in den Sendegarten, um Äpfel für den Apfelbrei zu holen. Aber sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun wurde dem armen Joscha das beste Essen gekocht. Jeden Morgen rief die Alte: Joscha, streck deinen Finger raus, damit ich fühle, ob du fett bist. Joscha streckte aber nur ein Knöchelchen heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es sei Joschas Finger. Sie wunderte sich, dass er gar nicht fetter wurde und überhaupt nicht dicker. Und als 4 Wochen um waren und Joscha weiter mager blieb, überkam sie die Ungeduld. Die Hexe stieß Christiane hinaus zum Backofen, aus dem Flammen schon herausschlugen, und sah: kriech hinein und schau, ob genug vorgeheizt ist.
Stopp, methodisch inkorrekt.
Wenn Christiane drin war, sollte sie den Ofen zumachen. Da die alte Podcast-Päpstin alle methodisch inkorrekt Folgen seit der ersten Folge gehört hat, wusste sie, dass die Ofenenergie, wenn sie zumacht, genug thermische Energie zur Verfügung hatte, um Christiane zu Asche zu machen, und wusste, dass es viele Papers gibt, die auch dagegen sprechen, Menschen in den Ofen zu stecken, aber letztendlich die Wissenschaft, die Community sich einig war, dass es in Notfällen durchaus schon geht und ethisch vertretbar ist. Für ein Peer-Review hatte sie keine Zeit und deshalb war Christiane gut und auch schlau gebildet, dass sie merkte, dass die Hexe doch wohl was im Sinn hatte. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, sagte Christiane, spielte die Sexismuskarte aus und tat so, als wäre sie ein dummes Mädchen. Wie mache ich das nur? Und Christiane sagte also:
Wie mache ich das nur? Ich verstehe überhaupt nichts.
Zwinker, zwinker. So.
Ach so.
Also noch ein bisschen, jetzt noch ein bisschen, weißt du, so unschuldiger, Christiane. Bisschen aufgesetzter.
Aber Podcast-Päpstin, wie muss ich das denn machen? Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe das nie gelernt.
Sehr gut. Die Alte sagte: Die Öffnung ist doch groß genug. Siehst du, da könnte ich selbst hineinkriechen. Bückte sich und streckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Christiane einen Stoß, dass sie hineinflog. Es knallte die eiserne Tür und sie schob den Riegel vor.
Stopp, Sendungsbewusstsein. Sie
knallte die eiserne Tür.
Oh. Mach ich.
Die Hexe schrie aus dem Ofen und sie schrie und sie wurde laut. Denn wenn sie eins nicht überwinden konnte, war es ihr Sendungsbewusstsein. Und selbst im Moment ihres Todes wollte sie noch, dass die Welt erfuhr, dass sie die Podcast-Päpstin ist, und schrie deshalb laut aus dem Backofen: Ihr verbrennt hier die Podcast-Königin. Nach mir wird es nie wieder so einen schönen Podcast geben. Und bevor ich es verbrenne, vergesst bitte nicht, mir eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Tschö. Puh, und da verpuffte sie. Christiane rannte schnurstracks zu Joscha, öffnete den Stall und rief: Joscha, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot. Christiane, was hat die nochmal gerufen?
Was?
Du musst es wiederholen, du bist doch Christiane.
Sie sagte, dass ihr Sendungsbewusstsein immer noch da ist. Ich weiß nicht, was
Nein,
du von mir willst.
Du musst Christiane, Joscha, die Hexe ist tot.
Ach so, das ist doch gut.
Ja. Joscha sprang heraus, umarmte Christiane vor Freude. Dann verließen sie den unheiligen Ort und schlugen sich in den Wald. Als ein paar Stunden vergangen waren, kam ihnen ihre Umgebung immer bekannter vor und endlich erblickten sie von Weitem das Haus ihres Vaters. Da begannen sie zu laufen, stürzten die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seit er die Kinder im Wald gelassen hatte, und die Stiefmutter hatte ihn schon längst verlassen.
Fehlt noch ein Wort? Stopp, Studio Link!
Er war sehr glücklich, dass er seine lieben Kinder wieder hatte, gab jedem 1 Euro und sagte zu ihnen: Ich liebe euch, meine Kinder, hier habt ihr jeder 1 Euro, kauft euch was, aber bitte kein Nickname bei Studio Link für diesen Euro, das ist es nicht wert. Gebt es für Süßigkeiten aus. Und so lebten sie lange und in Frieden, vor lauter Freude zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann podcasten sie noch heute.
Uff.
Das war's. Wer war dieses Monster am Ende, Joscha? Der so gebrüllt
hat? Das war unser Vater.
Ja, er ach, war der Vater. Er ist traurig.
Und ja, war er streng, ne? Gefreut, ja. So, okay. Applaus für unser Hörspiel.
Also ich werde das ein bisschen editieren, glaube ich noch. Es war eindeutig zu schnell.
Ja.
Wenn ich darf.
Aber es war aber echt so, anstrengend. Es muss aber noch improvisiert werden.
Auf jeden Fall. Ja. Wir lassen das auch drin noch im Nachhinein, dass man weiß, dass wir es editiert, also dass sie nochmal editiert, aber von Sounds, das
nein, ey, wir
so
müssen
ein bisschen zumindest, weil das war ja so komplett abgehackt.
Ja, aber streich raus, dass wir es editiert haben. Thematisieren wir nicht. Mach einfach die Pause
kurz. Wir sind transparent.
Ja, aber dann ist es ja kein Impro mehr, das ist ja langweilig.
Ja, es ist ja trotzdem.
Weil die Leute dann nicht wissen, wie viel du machst. Wenn wir thematisieren, du hast es edited, dann kann es ja sein, dass sie es 28 Mal aufgenommen haben, noch dreimal rumgeschnitten.
Okay, also, ich verbringe ja eigentlich da maximal eine Stunde dran.
Was?
Das ist jetzt offiziell gesagt, dann.
Ach man, ihr seid echt Langweiler. So.
Ja, ich kann es auch
nicht. Danny, du musst bedenken, dass das hier ein Verkaufsprodukt ist, ne? Das ist Joscha. Zeigt dir, was er kann, und da kann nicht so ein Scheiß dabei rumkommen.
Ja, gut, aber da kann man halt auch nichts können mit so einem. Mir ist dann ja eben auch aufgefallen, immer wenn ich den Sound wechsle, wenn ich Musik, dann wechselt ja auch der Sound, weil es ein Player ist und so weiter. Es ist live sehr anstrengend. Und es sind zu viele Sachen, die ich aufgreifen will und die ich dann nicht schnell genug tippen kann und so weiter. Nee.
Achso, die Musik ist jetzt quasi ja gar nicht drin in unserer Spur. Die kannst du komplett rausnehmen, ne?
Ich kann alles an Sounds rausnehmen.
Okay, ist klar. Mhm. Sehr gut, machen wir das so. Habt euch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, war auch lustig. Ja.
Also wir haben jetzt gesagt, Tim Pritlov fängt kleine Kinder am Wald, aber da musst du drüber. Ich fand's auch sehr schön. Wir kommen zur nächsten Rubrik, Joscha. Joscha. You need your music. Ich war ja auf der Messe in Hannover. Mein Standnachbar, der mir gegenüber war, habe ich die ganze Woche unterhalten. Der war aus Frankreich, aber gebürtig Engländer. Und ich habe die ganze Wochenende quasi fast nur Englisch gesprochen. Am Ende wäre mein Gehirn fast explodiert.
Das ist doch gut. Also,
kennt ihr das? Wenn man ganz nur Englisch spricht und auch man denkt, man, ich kann nicht mehr.
Aber das ist doch gut, das trainiert doch, oder nicht?
Ja.
Ja.
Meine Damen und Herren, live von Joscha gespielt, kommen wir jetzt zur Rubrik Hör hin. Wir stellen uns gegenseitig Podcasts vor, für uns, für euch, in der Hoffnung, ihr hört sie mit uns mit oder mögt sie genauso wie wir und gucken, was wir neu abonniert haben. Hat jemand von euch was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht.
Sehr gut, ich habe nämlich nichts.
Ich habe was ohne Clips.
Denn ich höre immer dasselbe. Ganz kurz zum Thema neu abonniert, hör hin. Ich höre immer noch Coronavirus-Update vom NDR. Mhm. Jetzt ja jede Woche einmal. Finde ich immer noch sehr informativ, sehr bodenständig, informativ, ohne viel Aufregerei. Und ansonsten bin ich ja eine Verschwörungsblase verschollen immer noch. Ich liebe ja die Corona-Verschwörungstheoretiker. Ich höre mir alles an, was dazu gibt. Ich bin da total in der Blase drin. Es ist für mich einfach so, ich finde es so faszinierend. Ich finde es einfach, es ist für mich so, wie Science Fiction. Ich liebe es.
Hast du da neue Erkenntnisse?
Ja, total interessant. Es gibt jetzt tatsächlich auf Servus TV, das ist diese Red Bull TV, gibt es so eine wöchentliche Sendung Corona-Quartett, wo die wirklich immer so einen seriösen Menschen einladen und drei merkwürdige Leute und die dann immer so sich gegenseitig bashen. Und faszinierend, seit einer Woche ist der still geworden. Also sowohl Bodo Schiffmann als auch Wolfgang Wodarg haben sich seit einer Woche nichts mehr von sich hören lassen, seitdem die Infektionszahlen nach oben gehen. Deren These war ja immer, Infektionsrate ist nur durch die erhöhten Tests, geht die nach oben, weil nur viel mehr Tests bedeuten mehr Infektionen nachweisbar. Das war mal deren These in den letzten drei Monaten. Jetzt bleibt die Testzahl eigentlich relativ stabil, aber die Fälle gehen nach oben. Und ich habe so den Eindruck, dass sie seit einer Woche so irgendwie überlegen, was ist jetzt das Nächste, was wir machen. Ja,
jetzt müssen wir erstmal wieder
was. Es geht jetzt, glaube ich, jetzt, und es hat sich sehr gewandelt. Jetzt, es waren ja sehr viele medizinische Fakten die letzten drei Monate. Und ich merke jetzt, dass es sehr viel mehr politischer wird. Also aus diesen ganzen fachlichen, wie auch der Wodarg immer, ich verzweifle an, dass der Virus als Coronavirus so gefährlich ist. Und eigentlich, wir haben eine gewisse Grundimmunität. Das war ja immer von Bhakti irgendwie den Sucharit Bhakti, die These. Geht's immer jetzt sehr ins Politische. Also jetzt sind die Maßnahmen der Kern und auch dieses, es wird halt immer verschwörerischer. Also der Bhakti hat in diesem Corona-Quartett auf Servus TV am Ende sich zum Geburtstag was wünschen dürfen. Da hieß er, die Mutter sagt, sie haben heute Geburtstag, sie dürfen mich was wünschen. Da hat er echt gesagt, also ich versucht das jetzt einigermaßen zu zitieren, sowas wie, er fordert die Leute auf, sich die Masken runterzureißen und durch die Straßen zu gehen und zu singen. Bach und Händel sollte man singen und man sollte sich länger unterdrücken lassen von den Masken. Und also es wird zunehmend absurder und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann geben die auch noch Bill Gates die Schuld, dass uns alle durchimpfen. Genau, Impfkritik ist auch in dem Vordergrund. Also der Wodarg zum Beispiel, der ja irgendwie Gesundheitspolitiker war,
ist das also der Wodak und so, die sind noch nicht so, dass die sagen, Bill Gates ist schuld?
Nee, das, so, die waren okay. Ja immer aus ihrer, die haben ja immer ihre beruflichen Perspektive argumentiert.
Ach so, das mit Bill Gates ist kennen, ne?
Genau.
Dann glaube ich, ne, die.
Aber die verschwurbeln sich da halt auch, weil auf einmal sind dann Impfungen auch kritisch zu sehen und dann, genau, Behandlung und die Symptome und dann eben die grundsätzliche Frage der Gesellschaft natürlich mit, die haben ja vertreten meistens die These, dass man Risikogruppen ja schützen sollte, den restlichen Gesellschaft freien Lauf lassen, aber erklären gar nicht, wie man Risikogruppen schützen soll, wenn man gar nicht weiß, wer sind die eigentlich und gar keine Langzeitwirkung hat. Und natürlich auch die ethische Frage, wollen wir jetzt, also sind Leute über 80 weniger wert, beantworten die gar nicht. Sehr interessant. Sehr interessant.
Mhm. Ja, ich höre auch sehr wenig. Ich versuche immer rauszugehen und dabei eins zu hören, dass ich zumindest mal rauskomme.
Der Was mit Alias?
Ich habe tatsächlich Live jetzt die letzte noch nicht gehört, weil ich es einfach nicht geschafft habe, so, ne? Und live hat es da auch nicht gepasst, irgendwie. Genau. Ja, aber ansonsten nur den Daily eigentlich und diese Deutschlandfunk-Nachrichten. Das ist so, dass ich täglich dann immer morgens und einmal nachmittags, wenn ich spazieren gehe, höre. Aber ansonsten ist es auch, hat sich echt ausgedünnt. Und selbst diese ganze Trump-Ding habe ich jetzt auch ganz, ganz wenig verfolgt. Ich dachte mir, ich gebe mir das nicht mit Twitter und so weiter, die Wahl. Und gucke nur einmal in diese App, gucke mir zweimal am Tag eigentlich diese Zahlen an und das reicht. Das ist ganz beruhigend eigentlich.
Ich bin mit der Geschichte, ganz ehrlich, ich habe ja mit US-Politik so nichts am Hut. Ich finde von allen denkbaren Möglichkeiten, auch die im Podcast besprochen sind und Möglichkeiten, wie es ausgeht mit, ne, Biden wird ganz locker gewinnen und so, ist die Variante, die jetzt gerade da ist, wirklich die heiterste von allen. Und jetzt theoretisch, also ich habe vorhin irgendwie Deutschlandfunk gehört, es bietet jetzt die theoretische Möglichkeit, dass beide sogar 269 Stimmen kriegen, wenn es ganz schlecht läuft. Dann ist sogar unentschieden.
Ja, siehst du, und das habe ich halt jetzt einfach komplett ausgeblendet und das war sehr ganz lustig, angenehm. Weil ich mir irgendwie dachte, oh, ich will diese ganzen, was alles passieren könnte, wenn will ich gerade, da habe ich keine Zeit für das irgendwie in meinem Kopf noch zu verarbeiten. Und deswegen, ich gucke da einmal im Tag auf diese New York Times App. Ich glaube, die Zahlen werden da ja ganz okay sein. Oder zweimal eigentlich. Jetzt gucke ich gerade das dritte Mal drauf. 253 steht da noch zu 214.
Ich glaube, das wird sich bis Februar nicht ändern. Ist Christiane eingefroren oder bewegst du dich so wenig?
Nein, ja. Ich höre euch zu.
Cool.
Ja. Ja, schauen wir mal.
Christiane, stell uns einen Podcast vor.
Genau.
Ich stelle euch einen Podcast vor, den ihr schon kennt, wenn ihr denn unsere eigenen Folgen auch mal gehört habt oder zumindest
nein,
mental sind. Hier wart, als wir schon Sachen aufgenommen haben. Weil das Ding ist, dass ich im Moment auch nur einen einzigen Podcast höre und jetzt auch nicht irgendwie auf Zwang irgendwas noch hören wollte, wo ich dachte, ja gut, das könnte was sein für Audiophil, aber vielleicht auch nicht, sondern ich stelle halt einfach jetzt das vor, was ich nur mal höre. Und das ist das E&U-Gespräch. Ihr erinnert euch, dass Markus vor einigen Monaten Markus, hier war bei uns?
Ja.
Genau, und den habe ich schon länger immer mal wieder gehört, den Podcast, weil ich bin ja interessiert an Popkultur. Und ich habe aber bisher immer nur so einzelne Folgen gehört zu Themen, die mich sowieso interessierten. Und seit ein paar Wochen höre ich den Podcast aber wirklich komplett ausschließlich von unserem Zufallspodcast-Thema abgesehen. Und zwar von Folge 1 an. Und insofern eben auch die Themen, die ich vorher nicht gehört habe, weil ich dachte, ja gut, ich kenne das nicht, was da besprochen wird. Ich kenne die Person nicht. Ich habe von Kunst ja eh keine Ahnung. Aber ich finde, dass gerade diese Folgen, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung von habe, so eine Faszination teilweise auf mich ausüben, dass ich da total überzeugt von bin, dass man sich diesen Podcast anhören sollte, wenn man irgendwie Interesse an Kultur hat. Und nochmal so ein kurzer Abriss, worum es eigentlich geht. Also E&U steht für Ernste und Unterhaltungskultur. Und sie versuchen immer, oder haben zumindest anfangs versucht, ein Thema aus der ernsten Kultur und eins aus der Unterhaltungskultur dort vorzustellen, die nicht was miteinander zu tun haben müssen. Das können auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber ich glaube, dass sie in diesem Podcast gemerkt haben, dass man das vielleicht auch nicht immer so unterteilen kann oder dass vielleicht auch in der Unterhaltungskultur ernste Themen verhandelt werden und so. Also das wird auf jeden Fall irgendwie, das verschwimmt so ein bisschen. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wer das eigentlich macht. Benjamin und Markus, die ziemlich gut befreundet sind, sprechen da eben über Bücher, Filme, Musik, Kunst. Und ich bin ja eine Person, Ich würde mich als totale Kunstbanausin bezeichnen. Also wenn mich jemand fragt, so wie findest du das Gemälde, dann gucke ich in erster Linie, ob ich das schön finde so. Also ich gucke auf die Ästhetik, aber ich kenne mich halt überhaupt nicht aus und insofern bleibt mir halt auch meistens ein Rätsel, was jetzt das Kunstwerk nun aussagen soll oder welche, keine Ahnung, politische Epoche das kommentieren soll oder so. Davon habe ich einfach null Ahnung. Und die beiden schaffen das aber durch ihre Gespräche da total gut den Zugang zu schaffen. Und vor allem finde ich faszinierend, weil wenn sie dann über irgendwelche Kunstwerke sprechen, was ja was meistens was rein Visuelles ist, dass sie trotzdem das schaffen, im Podcast irgendwie so gut zu machen, dass man da irgendwie auch dranbleibt und sich vorstellen kann, wie das jetzt aussieht und so. Und da habe ich euch ein paar Snippets aus einer Folge mitgebracht, die unter anderem über den neuseeländischen Künstler Simon Denny ging. Denny, kennst du den zufällig? Was sagt der Name?
Nur weil wir den gleichen Namen haben?
Nein, weil du Kunst machst. Nein. So.
Ich wollte den Spaß machen.
Ja. Auf jeden Fall hat er eine Installation vorgestellt auf der Biennale. Ich habe jetzt gerade nicht hinzugefügt, in welchem Jahr. Auf jeden Fall hieß diese Installation Secret Power. Und in dem ersten Snippet, das du jetzt gleich abspielen kannst, beschreibt Benjamin ganz schön, wie das aussah, als man sozusagen auf diesem Ausstellungsgelände auf seine Installation zuging.
Das sieht so aus, dass man schon eine sehr prächtige Treppe hochkommt und durch einen Vorraum muss. In diesem Vorraum, der vor dem eigentlichen Lesesaal ist, hängt diese berühmte Karte von Frau Mauro von 1459, diese Weltkarte. Und dann geht man in den eigentlichen Lesesaal und muss erstmal durch eine Schleuse. Diese Schleuse besteht aus zwei Glasvitrinen. Und in diesen Glasvitrinen sind die Flaggen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands.
Also den Five Eyes, oder?
Genau.
Ist das nicht so?
Genau. Und dazu Architekturmodelle der Geheimdienstzentralen dieser fünf Länder. Und da sind wir genau bei diesem Begriff der Five Eyes Alliance. Das ist ein Zusammenschluss eben dieser fünf Staaten zur Überwachung der globalen Datenströme.
Ja. Okay, also wir sehen schon, worum es in etwa geht in dem Kunstwerk.
Genau, es geht nämlich um die Überwachung der Datenströme, vor allem durch die NSA.
Mhm.
Das ist das Thema dieser Installation. Ich zeige dir nur, damit du eine Idee von der Ästhetik kriegst, mal diese Schleuse.
Ja, ich kann jetzt was sehen. Unsere Hörer können jetzt leider nichts sehen.
Genau, das ist diese Schleuse, durch die man durch muss. Also wir sehen, du siehst gerade von der Rückseite, man kommt durch diese Tür und hier sind dann diese Flaggen und dann gibt es auch diese Architekturmodelle.
So, was ist das, aus Glas oder sind das nur so?
Das sind Glasvitrinen.
Okay.
In so Metallgehäuse mit Glas. Es ist relativ grell beleuchtet. Diese Vitrinen selbst sind so mit so einem sehr, sehr weißen, kühlen Licht beleuchtet.
Und der Kontrast zu dieser prunkvollen Architektur des Raumes ist auf jeden Fall sehr...
Genau, der ist sehr groß. Also man hat wirklich diesen Renaissance-Saal mit so einer etwas düsteren, goldenen, ockerfarbigen Farbigkeit und dann diesen wunderbaren altmeisterlichen Ölgemälden. Ja.
Ja.
Und da drin eben diese Sicherheitsschleusen-Ästhetik erstmal mit diesen grell beleuchteten Glasvitrinen, die sehr kühl und sehr technisch wirkt.
Ja.
Und
sind jetzt auf beiden Seiten der Schleuse die... nur auf der rechten Seite sind die Flaggen, auf der anderen Seite sind diese Architekturmodelle, oder?
Nee, auf der einen Seite sind Flaggen und die Architekturmodelle, auf der anderen Seite sind schon so Diagramme. Das führt jetzt ein ganz bisschen zu weit, da kommen wir jetzt gleich zu, was das ist, was er da eigentlich ausstellt.
Ja, krass. Das funktioniert tatsächlich gut.
Ich musste mich entmuten. Ja, ne? Also, sie gucken sich ja zwischendurch auch Bilder an und das machen sie auch immer wieder, wenn sie über Kunst sprechen, dass sie da irgendwie Bildbände vor Ort haben und sieht das, also die nehmen oft oder fast immer gemeinsam auf in einem Raum und gucken sich die Sachen auch gleich an. Aber ich finde, dass es auch total gut funktioniert, wenn man eben das Ganze jetzt nicht vor Augen hat. Und dann geht's weiter und das, was da gerade beschrieben wurde, das ist eigentlich noch nicht das eigentliche Hauptausstellungsstück, sondern man geht da durch diese Schleuse offenbar durch und sieht dann eben die Hauptausstellungsstücke und die bestehen auch wiederum aus großen Glasvitrinen, die so ein bisschen an Serverschränke erinnern. Und vielleicht merkt ihr, warum ich gerade das hier jetzt ausgesucht habe, weil ich denke, dass, also Danny, du sowieso, aber vielleicht Joscha, du da auch irgendwie einen Zugang hast, weil es ja auch um politische Themen geht und so. Und in dem zweiten Snippet erklärt Benjamin dann, was man in einem der Serverschränke dann sehen kann und was sozusagen eins der Hauptausstellungsstücke ist.
Und in diesen Serverschränken, nennen wir sie ruhig mal, stellt Simon Denny nun Materialien aus, die er aus den geleakten NSA-Dokumenten von Edward Snowden hat. Der Denny hat sich also durch die ganzen geleakten Dokumente von Snowden gewuselt, die so ab 2013, glaube ich, nach und nach veröffentlicht wurden. Und was ihn da besonders interessiert hat, als Künstler sozusagen, war vor allem Bilder und Grafiken, die die NSA verwendet. Also gar nicht mal jetzt nur rein inhaltlich, um was es geht, sondern er hat sehr schnell gemerkt, dass natürlich die NSA als große Behörde, die sie ist, natürlich auch eine gewisse Art von Bildsprache hat oder von Design, wenn man so möchte.
Ja, verstehe. Ja.
Und das war natürlich ein Thema, was ihn als Künstler sofort interessiert hat. Was für eine Ästhetik, was für eine Bildsprache verwendet so eine Behörde wie die NSA?
Ja.
Und was er nun ausstellt, sind zum Beispiel Logos. Es gibt halt für jede Überwachungskampagne oder jedes Programm, was die NSA fährt, gibt es natürlich eine Art von Logo, von Signet. Und diese Logos entdeckt er eben in diesen Dokumenten und macht die verblüffende Entdeckung, dass diese Logos zum Teil total skurril sind. Und er macht sich dann dran, die nicht nur abzubilden, sondern er baut die teilweise als Skulpturen dann nach.
Hast du mal irgendwo?
Ich hätte aber auch mal was gesehen.
Ja. Ach du Scheiße.
Es gibt nämlich ein Überwachungsprogramm, das nennt sich Treasure Map. Und das ist eins der zentralen Dinge der NSA, nämlich diese Treasure Map soll alle internetfähigen Geräte auf der gesamten Welt kartografieren.
Ja.
Und das Logo für diese Treasure Map ist der Kopf von Terminator.
Ich würde gerade sagen, das sieht doch aus wie Terminator, aber es kann doch nicht Terminator
sein. Natürlich, es ist der Kopf vom Terminator. Und hinter diesem Kopf...
wir haben jetzt den metallenen Schädel von Terminator.
Genau, diesen Roboterkopf.
Genau, der kommt, glaube ich, im Film. Ich glaube, kommt der auch in beiden Filmen vor? Also ich glaube, zumindest im ersten relativ am Ende. Wenn dann schmilzt der, glaubst du, das Fleisch von Schwarzenegger so ab und darunter sieht man halt diesen metallenen Schädel mit den roten Augen. Und er hat anscheinend aber auch, also hier sehen wir auch, das scheinen irgendwie noch so Schwerter. Die Zähne sehen relativ echt aus. Und Schwerter kommen aus seinem Kopf raus.
Ja, beziehungsweise
als ob sie da so durchgesteckt worden
sind. Wie so sternförmig. Ich glaube, die hinterfangen diesen Schädel eher. Wie so eine Art Sternform, in dem dieser Kopf dann eingespannt ist.
Und
diese Sternform besteht dann auch nochmal aus Schwertklingen. Ja, also total martialisch.
Wie so ein Stern hinter seinem Kopf. Ja.
Und das ist wirklich das offizielle NSA-Logo, mit dem die NSA intern diese Treasure Map bebildert.
Das ist nur intern, ja?
Es gibt keinen externen bei der NSA. Geil.
Also ich finde, meine erste Assoziation ist halt, ja, das sind alles Nerds mit absoluter Hybris.
Ja.
Ja, im Folgenden erläutert Benjamin dann, ich glaube, noch drei weitere Beispiele, die dort ausgestellt wurden. Die sind nicht minder skurril und das fand ich auch irgendwie total faszinierend. So. Also so diese Diskrepanz zwischen, das ist irgendwie eine öffentliche, ist es Geheimdienst? Gehört es zum Geheimdienst? Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus.
Die NSA.
Ja. Und dann erstellen die solche Logos für sich selbst. Also finde ich total krass. Und das ist jetzt auch irgendwie ein Beispiel dafür, um zu erklären, wie diese Podcast-Folgen prinzipiell aufgebaut sind. Ja. Also zuerst einmal wird eben das Kunstwerk oder das Buch oder der Film oder so vorgestellt, relativ detailliert. Und wenn das sozusagen abgeschlossen ist, so, das geht dann meistens so, 20 Minuten der Teil und dann gehen sie so in so eine Metadiskussion und diskutieren halt darüber, was sagt uns das jetzt eigentlich, wie finden wir das, was möchte der Künstler damit sagen, im Fall der Kunstwerke meistens. Und genau das machen sie hier auch und da habe ich auch nochmal einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, wo sie das eben nochmal so ein bisschen, finde ich, auf den Punkt bringen, was jetzt sozusagen den Reiz dieser Kunstwerke ausmacht.
Aber
auch so trivial.
Irgendwie. Es zeigt in seiner Trivialität eben auch, dass die NSA natürlich eine Riesenbehörde ist, in der eben nicht nur Spitzenagenten, so Men in Black sitzen, ja, sondern in dem es natürlich auch einen Haufen Sachbearbeiter und Sekretärinnen gibt. Ja, und das sind eben so Snowdens halt. Ne? So Leute, die eben letztendlich Büroarbeit machen einfach. Ja. Und die man eben mit solchen auch vergleichsmäßig albernen, bescheuerten Merksätzen eben bestimmte Verhaltensregeln in Erinnerung rufen will. Ja. Und es zeigt so eine, ja, diese Trivialität, ja, auch so eine.
Man könnte sagen, Behörde. Die Banalität des Bösen.
So ein bisschen.
Bisschen könnte man das sagen, ja.
Und ich fand diesen Clash total interessant, auch, ja, diese Ästhetik zu entblößen als eine, ja, total triviale, auch fast ein bisschen plumpe Bildsprache, wo man doch eigentlich selbst dazu neigt, so wie immer, das Böse oder eben die NSA, ja, sich vorzustellen, dass das natürlich so ein Elite-Laden ist,
der, ja,
also der eine ganz andere Ästhetik auch hätte oder so. Und dann ist,
ja, oder es, eben ist, gar keine Ästhetik.
Oder gar keine Ästhetik, ja, oder schwer vorstellbar. Und dann ist es aber letztendlich so eine Behörde. Es ist einfach so eine Behörde irgendwie, ja?
Ja, ja.
Das fand ich interessant.
Ja, ist es.
Ja, so viel erstmal dazu, zu dieser Beispielfolge. Und ich will noch mal ganz kurz erläutern, warum ich den Podcast eigentlich so gerne mag. Zuerst einmal merke ich, dass mir so dieses Gespräch unter Freunden total gut tut. Gerade für mein Wohlbefinden brauche ich einfach sowas und nicht irgendwie eine super krasse Berichterstattung über die Wahlen der USA oder so, weil mich das einfach viel zu sehr mitnimmt sowieso. Und ihr merkt auch, dass es, oder ja doch, hat man glaube ich gemerkt, dass es kaum geschnitten wird. Also es ist wirklich so diese Gesprächsatmosphäre und man hört auch die Sprechpausen und so. Und da habe ich auch den Smart Speed tatsächlich mal ausgestellt, weil ich merke, dass mich das total entschleunigt und einfach entspannt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Diskussion der beiden, finde ich, soweit ich das einschätzen kann, auf einem total hohen Niveau sind, also auch sehr eloquent und so. Und man merkt auch, dass die echt Ahnung davon haben, von dem, was sie sagen. Und gerade diese ganzen künstlerischen Themen, da ich mich da überhaupt nicht auskenne, finde ich, schaffen die da echt einen super guten Zugang. Und mich hat bisher wirklich komplett jedes Thema irgendwie interessiert, auch wenn ich da noch nie was davon gehört habe. Also ich habe dann nochmal drei Folgen, die ich einfach kurz oder drei Themen aus drei Folgen, die ich hervorheben möchte, die ich besonders gut fand, wo ich die Diskussion sehr erleuchtend fand oder einfach interessant. Und also das, was wir gerade gehört haben, war aus der Folge 17. Mhm. Ich bin übrigens gerade bei Folge 20. Und wie in der Folge. Da? Oh Gott, da muss ich mal eben nachgucken. Mhm. Moment. Jetzt komme ich nicht so schnell auf den Podcast bei Overcast.
Ja, nicht schlimm.
Aber auf jeden Fall über 100
schon. Ach so, okay, ja, okay. Ja.
Genau, Folge 8 wollte ich noch hervorheben. Da ist eine Diskussion über das Performance-Kunstwerk WannaPlay, das sich kritisch mit der schwulen Dating-Plattform Grindr auseinandersetzt, aber daran scheitert. Und da nehmen sie ganz schön auseinander, ja, was wohl offenbar die Intention des Künstlers war und warum das überhaupt nicht gefruchtet hat. Fand ich total interessant. Dann auch richtig gut fand ich die Folge 16 über den Künstler Santiago Sierra, der kapitalismuskritische Kunst macht, die sich aber selbst kapitalistischer Ausbeutung bedient. Und da machen sie so ein bisschen die Diskussion auf, ja, was darf denn Kunst eigentlich? Also wie sollen wir uns dem gegenüber positionieren, wenn jemand hier Leute tatsächlich ausbeutet für den Namen der Kunst und das als Kapitalismuskritik verkauft? Und Folge 19, da haben sie den Roman The Circle von Dave Eggers besprochen. Der wurde ja auch verfilmt vor ein paar Jahren. Der Film ist super, super schlecht. Das Buch ist wohl ein bisschen besser, aber wichtiger als die Diskussion über das Buch an sich finde ich die Diskussion der beiden über die Themen, die im Buch verhandelt werden, nämlich was ist eigentlich der Wert der Privatsphäre im Rahmen sozialer Netzwerke? Und das fand ich auch mega gut, was die beiden da abgeliefert haben. Ja, so viel dazu.
Sehr gut. Danny, du hast gar nichts.
Schön. Nee, aber ich fand die Perspektive, jetzt möchte ich mal wirklich mal anhören im Podcast, weil ich kann zum Beispiel diese NSA-Logo-Sache kann ich mir vom Chaos Computer Club und Logbuch Netzpolitik, da war das sehr viel Thema, wie so diese PowerPoints aussehen und so. Und jetzt nochmal diese künstlerische Sicht da drauf, finde ich ganz spannend. Hör ich mir, glaube ich, mal an. Weil eben das, ne, in diesem politischen, also jetzt nochmal als Behörde zu sehen, die da groß ist und als Belanglosigkeit sozusagen gesehen wird im Künstlerischen, war immer in diesen netzpolitischen Themen eher so mit wenn ich das richtig war, in anderen haben, so als Kontrollverlust. Also wenn du jetzt Terminator als Logo hast in so einer Riesenbehörde, muss ja irgendwas schieflaufen, weil niemand offensichtlich drauf geguckt hat, dass für das Projekt Terminator als Logo war. Und da finde ich immer die Künstlersicht dazu nochmal ganz spannend. Vor allem, weil sie natürlich das Problem dann auch noch aus der netzpolitischen Welt rausträgt, ne? Die Allgemeinbevölkerung.
Genau.
Ich spannend. Ja. Hör ich mir auf jeden Fall an, die Folge. Und ich mag ja auch deren beiden Stimmen sehr gern. Ich hab die schon mal gehört, den Podcast vor 2 Jahren so, aber ich war mir dann, ich habe den gerade, glaube ich, in einer Phase gehört, wo ich nicht noch mehr über Kunst wissen wollte. Deshalb habe ich ihn, glaube ich, eingestellt. Aber ich glaube, ich abonniere den mal wieder und höre den mal wieder rein.
Mach das mal.
Man merkt auf jeden Fall, dass sie
Quatsch erzählt. Ich habe Quatsch erzählt, es waren nur 80 Folgen, das wollte ich nur eben.
Na gut.
Ja. 800 Folgen.
Aber man merkt, dass die sich verstehen, deswegen kann man gut zuhören irgendwie.
Ja,
so, ne?
auf jeden Fall.
Die haben eine schöne Dynamik und bringen es echt gut rüber. Also gerade am Anfang, wenn man dann darauf sich einlässt, so, dann ist man da echt geht man da durch mit, ne? Mhm. Und sieht die Kästen mit dem Neonlicht.
Ja. Ich find's auch ganz schön, wenn ich mir dann erst nach der Folge angucke, wie das wirklich aussieht, um so zu vergleichen, wie habe ich es mir vorgestellt und wie sieht's jetzt richtig aus.
Stimmt,
so, das ist manchmal dann doch nochmal ein bisschen überraschend. Ja.
Schön.
Nee, ich hab
dich mal wirklich nichts mitgebracht.
Ich hatte noch was, ja, stimmt. Ich habe eigentlich einen neuen, oder schon länger jetzt, so einen neuen Lieblingspodcast mit.
Du bist mich gespannt.
Ich glaube, ich hatte das vorhin bei der Telegram-Drogensache schon mal erwähnt. Reveal heißt er. Kennt vielleicht sogar relativ viele. Also ist, glaube ich, schon irgendwie ein Name, ist produziert mit PRX. Ich habe da gar keine Snippets mitgebracht, weil es letztendlich auch so, also es wird vor allem die Leute wahrscheinlich interessieren, die so aus dieser Aufwachen oder generell sich für investigatives Zeug interessieren. Die Produktionsart ist ganz cool. Ich glaube, das kommt auch ursprünglich vom Radio. Ist produziert von PRX und das ist so ein öffentlich. Ja, in den USA ist das ja anders mit dem Öffentlich-Rechtlichen, ne? Da gibt es ja diese Privat, das wird dann durch Spenden finanziert und so, ist auf jeden Fall so ein Radiokonglomerat im Prinzip. Und das Center for Investigative Reporting. Und die machen wirklich ganz, ganz großartige Reportagen. Also wer gerne gute Audioreportagen hört, kann sich sowas, ich sollte sich da mal reinhören. Sowas hätte ich gerne in Deutschland. Also genau das wäre mein Lieblingsjob, wenn ich sowas in Deutschland machen könnte. Falls hier irgendwer zuhört, der sowas möglich machen kann. Ich möchte genau sowas machen. Zu empfehlen ist die Reihe American Rehab. Da geht es um die amerikanischen Rehabs hier, wie sagt man, was ist das auf Deutsch? So Drogenrehabilitations- und Entzug halt, ne? So, und das läuft da alles sehr strange und ist ziemlich skurril gewesen irgendwie. Und das hat sich so seit den 60er, 70er Jahren da irgendwie ganz interessant entwickelt. Und dieser Podcast ist so zusammengebaut: Es gibt halt diesen Host, der heißt Alan Lanson oder sowas. Ja, scheiß mal wieder perfekt vorbereitet. Steht hier jetzt gar nicht. Alan heißt er auf jeden Fall, das weiß ich. Und dann die Stücke, also es ist halt wirklich so ein bisschen radiomäßig, das heißt, die Stücke, die da drinnen dann präsentiert werden, sind dann von verschiedenen Reportern, weil das halt schon immer relativ gut und fett investiert ist. Recherchiert ist. Und dementsprechend ist das natürlich so eine Folge geht eine Stunde und da sind meistens immer so 3 bis 4 Stories quasi, die aber extrem persönlich sind und nicht immer so dieses große, also die gehen letztendlich auf das große Ganze, gehen aber dran vom persönlichen Kleinen und das ist tatsächlich ganz gut gemacht, so dass sie halt immer mit direkt Betroffenen dann zum Beispiel reden und jetzt nicht irgendwie direkt fragen, was läuft in der Politik falsch und so weiter, sondern und sich dann so stetig quasi in diesen Episoden bis ans große Ganze vorarbeiten. Das ist wirklich richtig gut gemacht und es ist natürlich auch wirklich sehr schön produziert. Die gibt's auch schon ziemlich lange und das ist, glaube ich, auch relativ renommiert. Ein Peabody Award haben sie gewonnen. Siehst du mal. Genau, das kann ich nur jedem empfehlen, der sich so für journalistisch-investigative Inhalte interessiert. Das kommt einmal die Woche, jeden Samstag irgendwie. Lässt sich daher dann auch ganz angenehm irgendwie hören. Ja. Genau, das ist mein neuer Mitlieblingspodcast.
Ja, cool. Schöne. Ich habe gerade die Website angesteuert, weil ich den Namen komplett nachliefern wollte. Ich finde den aber gerade tatsächlich nicht.
Irgendwas mit
weil Ellen. Die machen ja offenbar nicht nur Podcasts, sondern auch prinzipiell Journalismus.
Genau.
Und das ist halt ein Team von 66 Personen. Ne? Das ist ein Riesending.
Ja.
Und ich frage mich, gibt's sowas, also gibt's so eine Plattform für investigativen Journalismus in Deutschland?
Ja, also
von dieser Größe?
Also das ist halt das Ding in diesem Bereich, die Finanzierung in den USA läuft halt, also es ist diese halb öffentlich-rechtlichen Dinger da, die laufen halt voll über Spenden und sowas kriegst du in Deutschland nicht. Dadurch ist jetzt nur eine These vielleicht, dadurch, dass das Öffentlich-Rechtliche existiert, gibt's nicht diesen Drang, dass da irgendwelche Stiftungen quasi so, wenn man will, dann private, aber irgendwie unabhängige Sachen fördern. Scheint so zumindest zu sein. Ich meine, was es gibt, ist Korrektiv.
Ja, genau, die kenne ich
so,
auch.
So, das wäre so ansatzweise wahrscheinlich das, was in die Richtung geht. Podcasts können die leider gar nicht. Das ist tatsächlich sehr schade, finde ich. Und ich weiß auch, dass die halt im Prinzip auch eigentlich echt kein Geld haben. So, ne,
Übrigens, als wir Markus Engert da hatten bei dem Podcast-Meetup, da ging es auch genau um die Frage, wie kann man Podcast und investigativen Journalismus verbinden? Und er meinte, na, im Grunde schließt sich das per Definition aus. So. Weil die Recherchen sozusagen in der Form nicht so öffentlich machen können in Podcasts. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum, muss ich sagen. Ich muss mir das auch nochmal anhören. Ja. Aber er sah da die Verbindung im Grunde gar nicht.
Aber wieso? Also ich meine, ob man nun, wenn es dann irgendwie eine Doku über die Panama Papers gibt, wieso soll es da nicht einen fetten, gut gemachten Podcast drüber geben? Also in der Doku gibt es doch dann auch eigentlich Bildausschnitte und irgendwie,
ja.
Gut, manchmal werden Sachen da nachgespielt, aber sowas kann man ja auch alles machen, ne? Dann fragt man so, wenn irgendwie Tonschnipsel, klar, ich weiß nicht, ob es vielleicht in Deutschland schwieriger ist mit diesem On-Tape, wenn du halt Sachen aufnimmst, dass du halt irgendwie, ne, wenn du als Journalist schon direkt reingehst und sofort aufnimmst im Prinzip und alles, was man dann verwenden darf und was nicht, das kann ich tatsächlich nicht sagen, wie das in Deutschland ist, ob das schwieriger ist als in den USA. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass da
mehr. Also ich höre mir das nochmal an, was er gesagt hat und werde dir berichten.
Das gibt's als Dings oder was? Dann würde ich mir das, glaube ich, auch mal anhören.
Ist noch nicht online, aber wenn es online irgendwie. Ist, werde ich es auf jeden Fall Bescheid. Über Twitter Bescheid sagen, ja.
Mhm. Ja, sag mal so Bescheid, ich krieg Twitter nicht mehr so viel mit.
Ach so. Ja,
ja, genau, ja. Schade, ich weiß es nicht genau, wieso, aber es ist interessant, dass mal. Wobei, ich meine, jetzt dieses True-Crime-Ding, was ich mache, die haben da auch relativ viel O-Töne, ne? Von irgendwelchen Richtern und weiß ich nicht was. Und irgendwelchen Anwälten und Betroffenen und so weiter sind auch ein paar Sachen nachgestellt im Prinzip so, ne? Das wird dann natürlich irgendwie angesagt auch, aber grundsätzlich. Aber es ist halt irgendein Mord von irgendeiner.
Ja, es ist ja kein Investigativjournalismus ja, in dem Sinne.
Genau, also. Oder ich weiß nicht, gibt es bei Morden, naja, ich weiß nicht genau, wie die Definition da ist. Aber ich verstehe das auch tatsächlich für mich investigativ immer eher auf politischer Ebene, weiß ich nicht. Aber ich weiß, kann auch sein, dass es bei so Mordfällen und so auch sein kann, ne? Wenn das einer der größten Mordfälle der letzten Jahre war. Ich teaser mal kurz. nee.
Ich habe doch noch einen Podcast-Tipp.
Ah, sehr gut.
Ist mir jetzt wieder eingefallen, weil ich in Thüringen, auf dem Weg nach Thüringen, ich habe eine Folge gehört und dann musste ich alle 5 Folgen durchhören. Grandios gut. Und zwar geht's da um Uri Jallo. Das war der Mann, der in der Polizeigewahrsam verbrannt ist. Das war 2005, könnte ich jetzt
erinnern. Boah, das ist richtig gut, dieses Feature, ne?
Feature WDR 5, 5 Folgen. Und zwar, es war so spannend, beängstigend, beeindruckend. Und gleichzeitig dachte ich, was für eine geile journalistische Arbeit. Also dieser Fall ist ja irgendwie über 15 Jahre her, ist Asylbewerber aus Afrika, genau, ist verbrannt in der Polizeizelle. Man bis heute war mysteriös, warum. Und der Fall wurde wieder aufgewälzt und wie es immer so ist, Gedächtnislücken und Gerichtsverhandlungen und dann führt das zu nichts. Und dann haben sich Journalisten dann nochmal begeben und Leute interviewt und das ist total spannend. Und man geht hinterher raus und ich glaube, der Titel, ist das nicht sogar, das war Mord, oder es ist, man hat sich festgelegt, das muss Mord gewesen sein nach eigentlich dieser schon. Doku, als Resümee.
Ja.
Und,
Der angezündet, ja, Uri Jalloh. Ja, das stimmt, wir haben das gar nicht vorgestellt, ne? Das wollte ich eigentlich auch irgendwann mal vorstellen, das gibt's
schon. Oder haben wir es schon vorgestellt? Nee, haben wir
nicht. Nee, ich glaube noch nicht.
Aber sehr, sehr beeindruckend.
Genau sowas wünsche ich mir mehr.
Extrem schlechte Tonqualität von den Interviewten teilweise, wo ich denke, ey, WDR5, die machen Radio und haben so eine beschissene Qualität. Ich habe teilweise im Auto, ich hatte meine Boombox hier, meine Bose-Box mit Bluetooth, und ich habe teilweise das nicht richtig verstanden, was die erzählt haben, weil das so hallig war. Das ist der einzige Kritikpunkt.
Ja, das ist aber natürlich manchmal, das ist einfacher gesagt als dann letztendlich gelöst, ne? Wenn du dann in so einer Interviewsituation, also ich kriege jetzt ja auch viel so O-Töne und so, und da ist es halt einfach manchmal schwierig. Du hast da halt diesen kleinen Zoom-Rekorder irgendwie so, und dann ist gerade in solchen Sachen, die Leute haben nicht viel Zeit, das muss dann schnell gehen, und dann da irgendwie also es ist halt dann doch manchmal immer nicht so einfach, wie man denkt. Aber klar, ich ärgere mich auch über O-Töne.
Ja, aber jedenfalls, dabei muss man hören, am besten, es gibt eine kurze Zusammenfassung, eine Stunde, aber es lohnt sich wirklich, alle diese 5 Folgen zu hören, weil sie einfach, also man sitzt da mit offenem Mund und denkt sich, okay, ja, Deutschland ist auch krass, nicht anders als andere Sachen, die man hört. So.
Die Folgen gehen so eine halbe Stunde ungefähr, oder?
Ja, ich glaube, sowas war das, ja.
Genau, okay. Es sind insgesamt, glaube ich, 2,5 Stunden, 5 Folgen. Ja. Und eben krass, wie die Leute auch so erzählen. Es ist wie, ich weiß nicht, ist ja irgendwie schon True Crime irgendwie, aber also ja, man denkt es für eine Geschichte, aber es ist alles echt so passiert. Man, bei jedem dritten Satz, den ein Interviewpartner oder Partnerin sagt, schüttelt man mit dem Kopf und sagt, das kann aber nicht wahr sein. Ja. Echt jetzt? Und die Verstrickung auch, also wer da Dienstgruppenleiter war, welche Position die Leiter heute teilweise damals im Fall waren, und wer da was sich angeblich an nichts mehr erinnern kann, und wer wo gearbeitet hat und wer wo auffällig war, sehr interessant. Und dass eben dann rauskommt, dass schon mal jemand in der Zelle verstorben ist und dass dieselben Personen gearbeitet haben, und dann sind Unterlagen verschwunden mit Dienstplänen und so eine ganz, also irgendwas stimmt da halt. Ja. Und sehr wichtig, dass der WDR da diesen Podcast gemacht hat, einfach wichtig als Dokument. Mhm.
Ja, sowas muss halt irgendwie mehr promoted werden eigentlich, ne? Ich weiß immer nicht so sowas.
Und da sind wir gleich bei diesem investigativen Ding ja irgendwie auch schon.
Ja, genau. Also
das ist ja genau das.
Ja. Aber es ist halt.
Und es geht dann auch nur im Podcast, weil du kannst in keinem anderen Medium.
Ja.
Also in der Zeit, wenn du das verschriftlichen würdest, würde total viel fehlen, weil du die Originalstimmen nicht hast. Wie die Leute reden, über was die reden, wann die Pausen machen, wann die sagen, ich erinnere mich nicht. Und im Fernsehen hättest du nie die Zeit, 2,5 Stunden so eine Doku zu machen.
Nee, da ist dann nicht das Budget für da, das stimmt. Deswegen ist Audio dafür eigentlich echt richtig gut geeignet für solche Sachen, glaube ich.
Und auch eben nicht lineares, weil ich glaube, WDR5 oder sowas auch nicht am Stück ausstrahlen.
Und du kannst es ja auch nicht irgendwie dann verteilt im Radio ausstrahlen. Ne? Dafür ist so ein Podcast-Format einfach perfekt irgendwie. Also funktioniert ja nicht, wenn das dann irgendwie einmal die Woche oder so, das kriegt ja keiner. So funktioniert Radio dann ja doch nicht, dass man dann einschaltet. Mittlerweile vor allem nicht mehr, ne?
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Jetzt ist heute schon mehrmals der Begriff True Crime gefallen. Ich würde mich da gerne ein bisschen näher mit euch unterhalten, weil, Danny, du hast auch gerade gesagt, dass sie geht auch so in Richtung True Crime, und ich hätte jetzt das erstmal überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht, weil, also
ich meine, es sollte eine satirische, also ich habe das satirisch, also das ist, hört sich an wie True Crime, wo man weiß, also es ist.
Naja, es ist ja True Crime, ist so in dem Sinne. Also
emotional. Ja, das ist genau, genau das würde ich gerne diskutieren, ob das wirklich True Crime ist, weil natürlich geht es hier um Verbrechen, aber mein Verständnis von True Crime ist immer, und da könnt ihr mir gerne widersprechen, oder mich würde interessieren, wie ihr das eigentlich seht, dass True Crime in erster Linie ein Unterhaltungsformat ist. Das heißt, ich lasse mich davon unterhalten, mir irgendwelche schlimmen Kriminalfälle erzählen zu lassen, vielleicht so Blicke in die Psyche der TäterInnen zu kriegen und so, um zu gucken, wie schlimm können Menschen sein und so, wovon natürlich auch irgendwie ein Unterhaltungswert auch ausgeht, das verstehe ich auch total, und das hat für mich den Reiz auch lange ausgemacht, aber ich glaube, das hier ist ja jetzt, also das würde ich eher als ja fast schon politische Berichterstattung sehen. Also wenn man sich auch hier anguckt, um welche Themen es dann in späteren Folgen so geht.
Ja, es ist wahrscheinlich,
Ich würde erstmal fragen, was ist Unterhaltung? Also am Ende, jetzt mal plakativ gesagt, kann der Podcast für mich eine Unterhaltung sein, weil ich überhaupt keine ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf. Außer, dass ich das höre und mir das durch den Kopf gehen lasse und vielleicht was daraus lerne oder emotional geschüttelt bin und den Kopf schütteln denke, es kann das nicht wahr sein, kann ich ja nichts daraus ziehen. Also ich habe keinen Einfluss auf die Geschichte. Deshalb bleibt es eher im Prinzip was Ungreifbares, was ich nur als passiver Konsument verwerten kann.
Ja,
die Frage
oder?
Ist Unterhaltung ein also gibt es negative Unterhaltung? Oder ist Unterhaltung sowas, ist Unterhaltung immer leicht oder gibt es auch schwere Unterhaltung? Oder was, mir ist die Definition nicht klar.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob man das vielleicht in die Richtung, also du hast ja schon im Prinzip, dadurch, dass du politisch gebildet wirst, einen Mehrwert, wenn ich jetzt True Crime Podcast über, keine Ahnung, Rebecca, die halt entführt wurde oder gestorben ist, habe ich da ja im Prinzip bildungsmäßig keinen Mehrwert durch, oder? So, ich weiß halt, dass die, was mit dieser Rebecca passiert ist oder auch nicht, oder, ne? Aber, und in dem Kontext hast du ja dann doch schon im Prinzip, du machst dir im Nachhinein nochmal Gedanken über das System, in dem wir leben und so weiter.
Genau, und das ist so der Aspekt, wo ich sagen würde, das ist für mich nicht mehr True Crime, weil True Crime für mich mit Unterhaltung verknüpft ist. Und Wikipedia sagt, ich habe jetzt erstmal die erste Definition genommen, die mir unterkam, Unterhaltung sind kulturelle Aktivitäten mit dem Ziel, einem Publikum Freude zu bereiten. Und ich glaube, so ein Podcast, wie du den gerade vorgestellt hast, Danny, den hört man sich nicht an, um Freude zu empfinden.
Nee, das stimmt.
Ich glaube aber schon, dass es negative Unterhaltung gibt. So.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel bei diesem Ding, was ich da gerade mache, das ist ja schon bedrückend und da gehst du nicht mit Freude hinterher raus. Das will ich auf jeden Fall echt nicht sagen. Also
aber es lässt dich wahrscheinlich auch nicht über politische, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge nachdenken, ne?
Oder? Nee, das ist irgendwie, ja, Rebecca, die irgendwie in letztes Jahr oder sowas oder vorletztes Jahr war tatsächlich wohl ein relativ großer Fall und das ist auch echt gut recherchiert und gut gemacht. Aber klar, du hast nicht dieses im Nachhinein, du weißt halt irgendwie, du lernst was irgendwie, wobei es hat doch schon Mehrwert in dem Sinne. Also man lernt da zum Beispiel auch was über Polizeiarbeit in dem Kontext. Ja, doch schon, definitiv. Also du lernst schon so, wie diese Prozesse funktionieren, weil die interviewen dann halt Polizisten und irgendwelche Wissenschaftler auch irgendwie von der Polizeiuniversität irgendwie so einen, der dann erklärt, wie es mit Verwechslungen und so weiter und Quellenüberprüfung und so, wie sowas funktioniert. So, also eigentlich hat man doch auch schon einen Mehrwert da. Tja.
Vielleicht ist es aber auch ganz infam eigentlich eklig. Überlege ich gerade, denn es ist dieses Tatort-Phänomen. Du guckst ja Tatort und bist froh, dass dein Leben, also ist ja Unterhaltung, mir geht es nicht so schlimm wie dem Opfer, das erschossen worden ist, oder im Keller eingesperrt oder 7 Jahre. Also man hat ja immer so ein aus einem Tatort-Krimi, also aus einem Krimi, True Crime, gehst du ja auch mit einem positiven Gefühl raus, weil du irgendwie das Gefühl hast, dein Leben ist in Ordnung. Und vielleicht ist es ja auch dieses, auch beim Fall Uri Jalloh, auch nur dieses, ach, ich bin ja nicht schwarz, ich bin ein Asylbewerber, ich bin privilegiert, mir könnte sowas nicht passieren. Und vielleicht ist es auch so eine perverse Selbstreflexion einfach, die dazu führt, dass man das hört. Aber kann nichts machen. Ich höre diesen Fall, verarbeite das, denke mir, ist sehr schrecklich, aber für mich hat es persönlich keine Bedeutung. Ja, ne, so stimmt, gesehen. Ich höre das, wie True Crime. Ich denke, es ist schlimm, es müssten wir mal was tun. Und am liebsten könnte ich mir meinen Politiker schreiben und sagen, macht mir was in dem Fall, aber ich komme nicht aus Sachsen. Und das war's dann auch für mich. Das ist für mich persönlich das Thema abgehakt, weil ich kein afrikanischer Asylbewerber bin, weil ich nicht mit Polizeigewalt konfrontiert bin, weil ich persönlich keine Erfahrung habe, wie es ist, 3-mal am Tag auf der Straße kontrolliert zu werden, nach Drogen durchsucht zu werden. Und vielleicht ist es deshalb für mich True Crime. Einfach jetzt aus einer Perversität des Erlebens raus irgendwie, keine Ahnung.
Ja,
ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass True Crime nur Unterhaltung ist, sondern True Crime einfach dann doch weiter, würde ich für mich, glaube ich, weiter definieren. Also, ja.
Danny, denkst du denn, dass dieses Feature das intendiert hat, dass man da durchaus hinterher nochmal irgendwie drüber nachdenkt und keine Ahnung, sich versucht irgendwie zu engagieren oder weiterzubilden in Rassismusfragen oder so, oder ist das überhaupt nicht die Intention gewesen?
Ich hoffe, ich denke doch. Also mir wäre es unerklärlich, wie man diesen Podcast hören kann, diese 2,5 Stunden danach nicht mit dem Gefühl rausgehen, dass es ungerecht ist, was diesem Mann passiert ist und es Aufklärung bedarf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Intention gegeben hat von den Rechercheuren, als das zu sensibilisieren und dran zu bleiben einfach und das nicht zu vergessen, auch diesen Herrn Jalloh nicht zu vergessen einfach.
Aber das wäre ja auch im Prinzip so sollte Journalismus dann ja idealerweise auch sein eigentlich, ne, von der Grunddefinition, dass ja eigentlich, obwohl, ne, dann könnte man es auch wieder.
Und es ist kein abgeschlossener Prozess, ist ja heute noch so, ist 15 Jahre her, aber es hat sich nichts geändert, weil dieser Fall nie aufgeklärt worden ist. Danach sind Dinge passiert, es passieren heute noch Dinge. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist es natürlich fern, weil mir kann das nicht passieren. Ich kann durch Dresden laufen, mir passiert sowas nicht. So.
Aber hat es dein Empfinden vielleicht ein bisschen geschärft? Also so geht's mir ja, dass dadurch, dass ich mich mit Rassismus auseinandersetze, dass ich mich auch viel mehr frage, wie ist das möglicherweise für eine schwarze Person, die sich jetzt, keine Ahnung, die und den Film anguckt, wie muss ich das für die anfühlen? Und dadurch wird meine Wahrnehmung ja oder meine Interpretation der Dinge ja auch irgendwie geschärft und verändert.
Auf jeden Fall. Also ich arbeite ja an meinem persönlichen Rassismus seit Jahren und diese Reportage kann sehr gut dazu beitragen, sich noch mehr zu reflektieren, also ohne Zweifel. Mhm.
Dann wäre es für mich mehr als True Crime auf jeden Fall. Für mich ist True Crime auch immer so mit Sensationsgeilheit.
Das ist also, man findet, ich glaube, ja, genau, das ist so das Ding. Ne? Das Erste, was ich damit verbinden würde, wären auch wirklich sowas, ja, was du schon mal, einfach nur halt diese Berichterstattung von irgendwas,
was wie nebenan. Wie oft hat er ihr in den Bauch geschlitzt und wie viele Gedärme sind rausgekommen? Sowas halt.
Ja,
ne?
Ja, das ist. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist dann doch.
Ist Aktenzeichen XY True Crime?
Ja, schon.
Ja.
Ne?
Auf jeden Fall.
Aber da hat jetzt schon die Aufruf an den Bürger und die Bürgerin, sich einzubringen und anzurufen. Und
ja,
die
aber
Augen
mal ehrlich, warum guckt man sich das an oder warum hat man sich das angeguckt? Weil es halt irgendwie
unheimlich
war.
Weil ich immer gucke, wie in welchen Reihenhaussiedlungen die Leute mal wohnen, wo ich denke, was sind die denn für Möbel?
Okay.
Ja. Ich liebe Aktenzeichen.
Echt? Ich habe das nie geguckt. Irgendwie ist mir
das Ich habe das als Kind geliebt.
Ich hab da Angst vor. Ich will nichts von irgendwelchen Morden wissen.
Aktenzeichen XY und der kleine Bruder Nepperschlepper Bauernfänger. Kennt ihr das noch?
Ja,
das hatte doch auch noch einen Namen, das war nur der Untertitel, oder? Oh, wie hieß das denn noch?
Nee, Nepperschlepper Bauernfänger war der Titel.
Echt?
Ich glaube ja. Und da ging es immer so um Betrüger, ein Haustürgeschäft und
ja,
so,
genau.
Man nicht reinfällt. Und Autohändler, die haben die Autoreifen klauen und so.
Vorsicht Falle, ja, genau, so hieß das.
Ah, Vorsicht Falle, genau.
Ja, das war geil. Das gibt's auch wieder, sehe ich gerade. Aber ich glaube, heutzutage hat das keinen Reiz mehr für mich.
Ja.
Ja, und das ist ja ganz interessant. Ich glaube ja, das ist auch meine Frage immer, wenn du so True Crime Fernsehsachen auch hast. Jeder sieht das ja anders. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Frauen, ich kann mich ja immer nur reinversetzen, auch solche Vergewaltigungstötungssachen auch ganz anders wahrnehmen als Männer einfach. Weil das, ne, ich sehe das ja, weißt du, so, mir würde sowas ja auch nicht passieren. Da bin ich auch nur ein passiver Zuschauer.
Ja.
Während natürlich Frauen im Sinne von bedrohlichen Situationen im Alltag ja ganz andere Erfahrungen machen, die ich einfach nicht mache. So. Hm.
Ja, sicherlich. Ich habe keinen Vergleich. Ne? Aber kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Ja. Was ist jetzt die Quintessenz des True Crime?
Ach so, was jetzt die Definition ist? Ja, ich glaube, ich würde es doch weiter fassen. Ich würde es nicht nur als das Sensations, sondern würde es schon einfach auf irgendwie, oder?
Ach, was ist die Übersetzung von True Crime? Also ist das der echte, was ist Crime?
Crime ist ein Verbrechen.
Also True Crime, im,
wahres
ja, aber
Verbrechen.
Aber echte Verbrechen wäre ja bei uns im Deutschen sowieso das Verbrechen. Oder ist mit True Crime im Englischen eher gemeint mit der echte Krimi? Also Krimi, aber
nee,
echte
das
Fälle.
Echte
Verbrechen. Nee, das Verbrechen schon. Also es geht immer eigentlich.
Ja.
Also
True Crime, echte Verbrechen sind immer echt.
Nö, es gibt ja auch
also
Verbrechen.
Also nicht heißen, also, dass, es heißt ja nicht Crime-Podcast, sondern True Crime.
Naja,
ja
aber abbrennen. Eine Crime-Serie zum Beispiel irgendwie, also das Genre Crime jetzt im Fernsehbereich ist ja jetzt
Krimi.
Nicht, ja, das ist ein Krimi. Ja. Und True Crime.
Also bei uns im Deutschen wäre es dann der echte Krimi. Also Krimi-Fälle, die uns spannend und fesseln, aber die halt echt sind. Das ist nicht wie, sondern der echte Tat. Vielleicht ist das ja eher so gemeint im englischen Genre.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ich kann dir gerade
also
nicht
du guckst halt einen Krimi oder den echten.
Ja, weil ob
ja,
du
also
nun echter Krimi oder echtes Verbrechen sagst, ist ja letztendlich, was halt dir vorgesetzt wird.
Es sind halt Dinge nacherzählt, die wirklich passiert sind im Kriminalbereich.
Ja.
So. Ob du das jetzt echter Krimi nennst oder echtes Verbrechen, wie Joscha sagt, ist ja egal. Wir reden doch über das Gleiche. Seid ihr noch da?
Ja,
ja, ich überlege, ich denke.
Spannend.
Also ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, dass True Crime auch einen Bildungsauftrag tatsächlich irgendwie verfolgen kann, aber ich glaube nicht, dass das für die meisten Leute der Hauptgrund ist, sich das anzuschauen oder anzuhören.
Ja, ja
so würde ich es vielleicht formulieren.
Ja.
Okay, These von mir. True Crime lässt dich hinterher mit einem besseren Gefühl rausgehen als vorher, weil du denkst, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Und ja. Gott sei Dank ist das Verbrechen aufgeklärt worden nach all den 20 Jahren, wo der wahre Täter ermittelt worden ist. Gott sei Dank durch DNA-Spuren im Abstrich. Und deshalb kann zum Beispiel der WDR5-Podcast kein True Crime sein, weil du danach herausgehst und bist wie gebeutelt und wie mit nassen Handtüchern verhauen, weil du einfach echt mies drauf bist. Hm. Ist kein
Unterhaltungs- Ja, aber aufgeklärt ist nicht unbedingt, weil es gibt auch welche, also das, was ich gerade mache, ist auch nicht aufgeklärt von daher. Und ich würde das auf jeden Fall als True Crime eigentlich bezeichnen, auch wenn es so einen gewissen Wissensvermittlungsding drin hat, ne, so. Ja. Die Definition. Ich glaube, ich bin dabei, Christiane. Das letzte fand ich schon ganz gut.
Ist vielleicht True Crime auch etwas, was sich nur in kapitalistischen Systemen herausbilden kann? So als Futter für die Massen, damit sie sich nicht über die echten Probleme Gedanken machen müssen? Ich muss da mal recherchieren, ob es da Analysen gibt.
Ja, in Diktatorischen wird hier sowas ja gar nicht, würde es ja gar nicht erfahren, dass sowas gibt. Also ich weiß noch, zu DDR-Zeiten gab es zum Beispiel ja nicht mal eine Suizidstatistik, wenn man das nicht veröffentlicht hat in diktatorischen Systemen oder diktaturähnlichen Systemen. Also da hast du ja nicht erfahren, wenn jemand umgebracht worden ist. Das wurde ja gar nicht, gab es ja gar keine Statistik zu.
Ja, so richtig verstehe ich das Genre größtenteils auch nicht. Aber das ist ja alles dann auch wieder so ein subjektives Ding irgendwie, ne?
Ja, sind wir am Ende?
Podcast-Tipps okay, haben
dann
wir
enden
noch.
Wir.
Ach so.
Ich habe Podcast-Tipps von Profis für Profis. Jingle, schnell, Jingle. Oh. Fast vergessen. Meine Damen und Herren, wir sind der Hörerinnen-Podcast. Das heißt, wir geben Tipps für Hörerinnen und Hörer. Aber da wir jetzt selbst Podcasterinnen sind, haben wir natürlich einiges gelernt in unserem Alltag. Joscha ist jetzt mittlerweile Profi und deshalb jetzt Podcast-Tipps von Profis für Profis. Und hier ist Joschas Tipp.
Steuerung C.
Wow.
Copy. Bei Reaper. Es ist unglaublich. Das geht bei anderen, bei so Cubase oder so geht das nicht, dass du vom Projekt zu Projekt kopierst. Also du kannst,
ach,
das ist vielleicht nicht für so viele wichtig, weil die meisten ja, aber gerade wenn man so serielle Sachen macht und mal was aus dem alten Projekt braucht, öffnet man das Projekt, markiert sich die Clips, drückt Steuerung C, schließt das Projekt, öffnet das andere Projekt, drückt Steuerung V und alles ist da. Wunderbar.
Ach, sogar im Geschlossenen. Du kannst das alte Projekt schon schließen.
Ja, du kannst das alte schließen und das ist total geil, wirklich. Das erspart einem eine Menge Arbeit, weil sonst musst du die Sachen erst dann irgendwie rausrendern, musst du die wieder anlegen und so machst du einfach zack, zack, Copy-Paste, alles gut.
Das ist praktisch.
Ja. Das ist wirklich sehr praktisch. Das spart dann doch eine Menge
Arbeit. Das waren die Podcast-Tipps von Profis für Profis.
Ja, ich habe bestimmt noch so ein paar andere Sachen, die ich so rausgefunden habe, aber dazu später
mehr. Mach Musik, ich habe was zum Outro, neue Rubrik. Podcast-Fakten. Wir raten jetzt, die Bitkom-Studie 2020 hat repräsentativ herausgefunden, dass Bundesbürger Podcasts hören. Was schätzt ihr, wie viele Bundesbürger haben 2020 angegeben, Podcasts zu hören? Wie viel Prozent?
Beim letzten Mal war es ungefähr ein Fünftel, ne? Dann sind es jetzt bestimmt ein Viertel, 25%, sage ich.
Dann sage ich 30. Nee, niemals.
Es sind, alle Hörerinnen raten mit, habt ihr eure Zahl? Laut Bitkom-Studie 33%.
Oh.
Ach, guck an.
Joscha hat gewonnen. Du bekommst als Preis eine goldene Podcast-Blase.
Das ist sehr schön.
So, es war schön,
dass wir wieder so weit, ja.
Eigentlich ja, ne?
Anfang des Jahres haben wir das letzte Mal gemacht, oder?
Anfang des Jahres, ja. Mhm. Kurz vor da haben wir noch Scherze gemacht, dass die Großveranstaltungen verboten werden. Hört rein in die goldene Podcast-Blase. Wir waren ja auch die letzte Großveranstaltung in Bochum vom Lockdown, falls ihr euch erinnert.
Stimmt, ne?
Ach, das war schön. Wisst ihr noch, diese 14.000 Leute, die immer geschrieben haben, Podcast, wo die alle 14.000 Leute geklatscht haben.
Ja, in dieser das Halle, war wirklich Olympiahalle. Berührend.
Und Christian, dein Kleid, ich werde es niemals vergessen. Mm. Wie du das auf der Bühne, weißt du noch, wo Christian dieses rote Kostüm anhatte und hat dieses Konfetti hochgeschmissen, als runterfiel, hat sie ein schwarzes Abendkleid an, gell? Wie du das gemacht hast. Echt Wahnsinn.
Ja, das war der Hammer, Wahnsinn. Wirklich, ja.
Joscha, was ist denn eigentlich mit den weißen Tigern passiert nach dem Podcast-Finale da bei der in Bochum? Sind die wieder im Zoo? Von deiner Feuerspucker-Nummer? Achso, die hast du. Ja. Ist klar. Sehr gut. Hast du jetzt eigentlich von dem Geld von der Podcast-Blase diese Stretch-Limousine gekauft, Christiane, oder ist sie wieder zurück bei der Autovermietung?
Nee,
du hast dich auch so verliebt, doch weißt du, als du im
Spritverbrauch hatte ich keinen Bock mehr.
Du hast am Whirlpool gelegen, hinten in der Stretch-Limousine, hast gesagt, die gebe ich nie wieder her, die kaufe ich mir jetzt.
Ja, nee. Hat sich im Alltag nicht.
Aber ich fand es wirklich, ich war beleidigt, weil die haben gesagt, der Whirlpool wäre mit Champagner gefüllt, aber es war wirklich eigentlich nur Winzersekt. Es war Flaschengärung, ja, aber es war kein Champagner. Ich habe echt einen Brief geschrieben. Mhm. Ja. Das war schön.
Das ist eine kurze Folge heute, ne?
Hat sich eigentlich nach der Podcast-Blase der Gitarrist von Queen nochmal gemeldet, der von dir Gitarrenstunden haben wollte? Wie hieß er noch? War doch berühmt, den kennt man doch.
Eigentlich finanziert der das alles hier.
Ist klar, schön, dass ihr da wart. Brian May hieß er, ne? Brian May.
Ja, genau, der ist das. May.
Genau.
Ja.
Ja, Grüße, ne?
Richtig. Tschüss. Aus.
Mach's gut.
Ciao, ciao. Jetzt ist ja im Prinzip schon zu Ende, ne? Das Jahr, nee, Dezember gibt's noch, ne? Ja, dann würde ich sagen, bis zum Dezember. Oder? Jetzt ist November, ne? Ja.
Machen wir so ein Weihnachtsspecial, machen wir so einen Weihnachtspodcast, stellen wir vor.
Nehmen wir immer noch auf, ja, ne?
True Crime.
True Crime,
macht's
ja
gut.
Okay, tschüss.
Tschüss, war schön mit euch, hab euch lieb, ciao, ciao.
So.
Ach so, was hören wir denn zum Outro, Joscha? Du musst Musik spielen.